Hey Jungs, wir haben Filmalarm!
Filmalarm!
Filmalarm! Filmalarm!
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo! Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall sonst.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Es ist sonnig und das Studio ist voll. Es freut mich, euch alle hier zu sehen. Ja, zu einigen der spannendsten Filme in diesem Jahr auf jeden Fall. Aki, hi, grüß dich.
Halli, hallo, hallöle.
Tag, Robert.
Hallo.
Hi, Olli.
Guten Tag.
Servus, Jean.
Hallo.
Und hallo, Flo.
Grüß Gott.
Hoho.
Verpetzen, damit er dir den Geldhahn zudreht und dich in den Entzug schickt. Während du die ganze Zeit um dich getreten und geschrien hast.
Ja.
Und dann bist du wie vom Erdboden verschluckt gewesen, weil du das immer so tust. Wenn's Ärger gibt, rennst du weg. Du rennst weg und schreibst deine Scheiß-Memoiren.
Autobiografisch kreatives Schreiben ist eine gute Antwort auf das Dasein in der Neomoderne.
Halt die Fresse und heul doch. Du schreibst deine Stories über deine Mami, die trinkt Wodka, deine Pussy, deine Gefühle und deine Scheißgefühle. Oh mein Gott, wir werden alle ertrinken in deinen Scheißgefühlen.
Gefühle sind Fakten.
Nein, nein, sind sie nicht. Fakten sind Fakten.
Filmstarts der Woche.
So sieht's aus. Wenn nicht vielleicht sogar der Filmstart der Woche, über den wir jetzt hier sprechen wollen, auf jeden Fall einer der Kandidaten, wenn ich das auch so mitbekommen habe hier bei uns in der Runde, in der wir jetzt zusammengekommen sind, Flo, Jasmin,
ja,
die durchaus Chancen haben, sich in unserer Top 10 des Jahres zu platzieren, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe diese Woche 3 Filme gesehen und fand die alle sehr gut. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich Pillion da sogar ganz nach oben ranken würde, aber
ja.
Das liegt nicht an Pillion, das liegt daran, dass es eine gute Woche
gerne
ist.
Ja, du rankst auch nicht gerne, das wissen wir ja auf jeden Fall. Denn jeder Film für sich ist ja auf jeden Fall auch einzigartig und in diesem Fall tatsächlich auch sehr sehenswert. Das können wir auf jeden Fall schon mal vorweg schicken. Wir reden über Pillion, einen Film, der in dem vergangenen Jahr beim Filmfestival in Cannes in der Reihe Instant en Regard seine Premiere gefeiert hat und dort auch mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde. Und zunächst einmal als kleine Begriffserklärung, der Pillion ist der Beifahrer auf einem Motorrad. Und das gibt auch ganz gut hier eigentlich schon mal die Richtung vor, denn wir erleben am Anfang einen Motorradfahrer, der fährt auf der Landstraße.
Ja, genau. Wir sind im, ich würde mal sagen, ländlichen Raum Großbritanniens unterwegs und bewirbt sich ja selbst als die Domcom und entsprechend ist es eine Beziehungskomödie zwischen einem dominanten auftretenden Schwulen und einem submissiven Schwulen. Und wir lernen die beiden kennen, als der eine von ihnen, Colin, genau, mit seinem Barbershop-Quartett auftritt zu so einer Weihnachtsfeier in einer Bar und dort den etwas älteren und gut aussehenden Ray kennenlernt und direkt auch irgendwie, nachdem man ein weirdes Date hatte, eine Attraktion zu dem aufbaut. Und es kommt dann so, dass sie sich wieder begegnen und eine Beziehung anfangen, bei der eben Ray sich zum einen aus Grund des Kink sehr distanziert gibt, aber auch, weil er ein distanzierter Typ ist. Und Colin dennoch bei ihm einzieht und ihm erstmal zu Diensten ist und dann auch Teil der schwulen Subkultur von Bikern und Leatherman wird.
Und darin so eine zweite Familie findet, eine Geborgenheit, von der er wahrscheinlich vorher auch nicht selber gewusst hätte, dass er sie irgendwie gesucht beziehungsweise auch jetzt hier in diesem Fall gefunden hat.
Ja.
Und damit ja auch wirklich ein Stück weit ausbricht aus dieser Enge des Zuhauses. Also ich fand die Rolle und die Funktion irgendwie und die Figuren der Eltern ganz, ganz bemerkenswert, weil eigentlich von Anfang an ja klar ist, dass sie, dass er sein Coming-out hatte und dass sie halt auch wissen, dass er halt eben auf der Suche ist und eigentlich sein Bestes wollen, gerade eben die Mutter, die ihn da supportet, dass er doch mal wieder ausgeht und dass er halt irgendwie da eine Beziehung aufbaut.
Ja, sie sind unterstützend, aber gleichzeitig dabei auch unfassbar cringe.
Genau, sie sind unterstützend, sie wollen nur sein Bestes, aber sie sind halt auch Eltern und verstehen nicht alles, was er so will. Und andererseits gibt es Momente, wo die Mutter on point Leute analysiert und sie in wenigen Worten zusammenfasst und sie hat recht, aber es ist für alle unangenehm, dass sie recht hat.
Ja. Das stimmt, ja.
Aber es sorgt halt eben auch für eine Enge, die ihm die Luft abschnürt, ein Stück weit. Ne?
Ja, eben, also einerseits supporten sie ihn zwar, aber es ist gleichzeitig auch, er kriegt irgendwie keinen richtigen Freiraum von ihnen, um sich selbst irgendwie zu entfalten oder sowas. Ja, er muss sich dann irgendwie nehmen und indem er einfach auf Distanz geht. Dann
genau, sie haben ein aktives Interesse an seinem Datingleben und das ist für einen Mann in seinen 20ern, glaube ich, nicht das Ideale.
Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das jemals ideal fände. Ja, so, ja. Weil sie auch nicht nur so ein bisschen Interesse gefühlt haben, sondern auch irgendwie dann auch doch fast schon übergriffige Fragen oftmals stellen, wie weit die gegangen sind und sonstiges. So,
ja, genau.
Finde ich dann schon auch immer so, okay.
Insgesamt. Aber Colin ist halt auch echt so ein extrem zurückhaltender und schüchterner Typ halt. Ne?
Ja, von Harry Melling hier Paraderolle gespielt. Also, Wahnsinn. Sowohl er als auch Alexander Skarsgård, der Ray spielt, sind perfekt gecastet für den Typ von Mensch, den sie darstellen. Also
auf jeden Fall.
Das ist großartiges Casting, großartig gespielt.
Ja. Und die Reste der Biker-Gang ist ja einfach, das ist eine echte, also es gibt im Film dann eben auch noch diese Biker-Gang, bei der Ray rumhängt, bei denen dann Colin auch viel lernt von den anderen und sowas und das sind ja einfach, also da war einfach das Casting on point, weil da haben sie einfach die Leute genommen, die auch beratend waren, teilweise für den Film und Leute aus der Szene, die einfach sich selbst spielen und das ist, hilft auch einfach nur.
Hm. Ja, genau, das ist, es wirkt authentisch, es ist ein Film, der auch halt, eine Beziehung und Machtgefälle erzählt, ohne dass dieses DS-Moment grundsätzlich problematisiert wird, dass das Problem in der Beziehung wäre, sondern es geht halt um Fragen von Nähe und Distanz, die sowohl schon mit den Eltern als auch mit dem, was sie über Ray gesagt haben, angedeutet wurden, aber auch eben um die Bereitschaft, sich selber aufzugeben, wenn man in eine neue Beziehung kommt und sich dabei eigentlich wie der weniger wertvolle Part fühlt. Also es ist ein Ding von Colin, dass er sich halt auch nicht selbstsicher als, ich bin ein gleichwertiger Partner in dieser Beziehung, auch wenn wir ein Machtgefälle haben. Das ist noch nicht, wie er das Mindset, das er hat, sondern er ist halt auch jemand, der sich eben selber unattraktiv wahrnimmt in Stellen und man merkt es, dass er da Unsicherheiten hat. Und gleichzeitig hat er eine sogenannte Sub-Frenzy, also wenn Leute das erste Mal die Möglichkeit haben, BDSM auszuleben und auf eine Weise All-In gehen, die halt komplett auf Kosten ihres Privatlebens und auch ihres Wohlbefindens geht, dass sie bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen, weil die Möglichkeit da ist, dass jemand irgendwas mit ihnen überhaupt macht. Und das fand ich in dem Film auch sehr nachvollziehbar dargestellt, dass er eben gerade All-In geht, weil es was Neues für ihn ist auch. Hm.
Und der Film ist dabei tatsächlich auch All-In.
Ja.
Also er ist explizit, er ist quasi ohne in irgendeiner Form auszublenden. Und das finde ich so bemerkenswert. Man merkt natürlich auch irgendwo, dass sich Harry Lytton, der Regisseur, da schon ziemlich auseinandergesetzt hat mit der Szene, mit ziemlich eingetaucht ist in die Szene, um sie halt eben auch so auf die Leinwand zu bringen. Aber es zeigt halt einfach, wie viel Verständnis und wie viel Liebe halt auch irgendwo da ist, einfach für das Sujet und für die Menschen.
Auf jeden Fall. Das ist ein Film, der da wirklich, die sich der Szene nähern möchte, oder auch aus der Perspektive der Szene filmt, die am Ende. Also am Ende ist, ich möchte nicht zu viel spoilern, wie jetzt alles verläuft, aber es ist keine Geschichte, wo Colin am Ende den vernünftigen Ehemann heiratet und rausgeht aus der Szene, ach, das war meine wilde Jugend und jetzt ist vorbei, oder Ray zu irgendwas bekehrt, sondern es ist ein Film, der das erstmal als ernsthafte Bedürfnisse annimmt und sozusagen innerhalb dieser Figuren und mit diesen Grundvoraussetzungen eine Beziehungs-, würde auch eher sagen Beziehungskomödie, wenn eben auch mit Charakteren, die ernst genommen werden, erzählt. Und es war für mich auch fast überraschend, wie britisch dieser Film. Also es fühlte sich halt an wie viele so britische Beziehungsfilme.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und darüber hinaus ist er halt auch einfach sehr witzig, ne? Also ist einfach sehr viel Komik drin, sehr viel Situationskomik auch drin. So.
Ja, er weiß genau den richtigen Stellen, wo sich wer wie viel ernst nimmt oder sowas und was dafür sorgt, dass es dann alles auch ernst genommener wirkt eben und halt nicht dieses irgendwie haha von außen drauf lachen oder sowas, genau. Sondern dass die Komik immer aus der Situation kommt. So, ich würde es gerade einfach, also weil es glaube ich auch öfter erwähnt wird, das ist schon irgendwie so der schwule Gegenentwurf zu Shades of Grey und alles, was dort falsch gemacht wurde, wird hier potenziell richtig gemacht, würde ich sagen.
Weiß ich nicht, ob der Film sich so in Opposition sieht, aber es ist ein.
Ich rede mal von der Darstellung von dem, was. Ja, wie die Leute drauf sind und sowas.
Er erzählt die Szene als einen sozialen Zusammenhang und nicht als eine Fantasie. Und das ist ein großer
Unterschied zu 50 Shades. Als Ergebnis von Trauma oder sonstigem, sondern einfach.
Ja, ich habe auch die Überschrift gelesen, 50 Shades of Gay, aber die fand ich auch ein bisschen unpassend.
Das ist einfach ein billiges Wortspiel, was
man machen kann. Aber der Film ist sich auch selber nicht so schade mit der Dom-Com, also was billige Wortspiele angeht. Aber
das stimmt allerdings.
Ich finde ihn verwandter mit zum Beispiel Duke of Burgundy von Peter Strickland. Sehr britisch auf seine Art und etwas, was eben das Drama in einer DS-Beziehung erzählen will. Und das möchte dieser Film auch. Halt anderes Genre. Komödiantischer und eben in der Gegenwart verankert. Also es ist auch ein Roman, der so in den 70ern spielt, was halt nochmal Lederszene-mäßig eine andere Zeit war. Und der Film versetzt es in die Gegenwart, aber ich finde es auch sehr funktionierend, wenn da am Ende ein Grindr-Profil ausgefüllt wird oder sowas. Also es fühlt sich zeitgemäß an.
Ja, und das ist halt einfach, wir sind weg von den Leder-Outfits von damals halt zu den Biker-Leder-Outfits von heute.
Ja.
So, ich habe letztens auch nochmal ein Interview gesehen, was ich sehr spannend finde, weil wir jetzt gerade wieder gemeint haben, wie explizit der Film ist, dass das Drehbuch wohl noch expliziter war und einfach wirklich alles detailliert ausformuliert hat, dass dann irgendwelche 16 über 5 Seiten Drehbuch gemalt waren und dass der Film, also dass auch Alexander Skarsgård gesagt hat, dass beim Filmen selbst der fertige Film sich anfühlt wie die PG-13-Version von diesem Drehbuch, was er gelesen hat. Aber das hat, glaube ich, auch geholfen, dann die richtigen Leute fürs Drehbuch zu finden, potenziell, wenn das noch expliziter war, weil dann weiß jeder, der es liest, direkt, was Phase ist.
Ja, und die Sexszenen haben halt eine Dramaturgie, die etwas über die Figuren sagt. Und das finde ich auch immer wichtig. Das ist halt nicht nur, wir zeigen das jetzt, hier machen Leute kinky Dinge, wie skandalisiert sind wir jetzt, sondern hier wird eine Beziehung erzählt dadurch, wie diese Sexszene funktioniert und aus welche Blickrichtungen wie eingenommen werden und wo dann Leute unterwegs sind. Und wenn man da halt mal einen Penis im Bild sieht, dann ist das für diesen Film halt unerlässlich.
Ja, ganz genau. Also es ist, ich habe viel gelernt auf jeden Fall, aber es ist jetzt kein Film, für den ich meine Mutti mit irgendwie ins Kino nehmen würde unbedingt, obwohl er halt wirklich einfach viel, also ne, da über das Sujet hinausgeht, einfach sehr viel einfach auch eine Geschichte so erzählen hat und dass sie halt eben auch aus der Perspektive von Colin erzählt ist, aus dieser subjektiven, liegt natürlich auch daran, dass es sich um eine Romanverfilmung handelt. Box Hill heißt der Roman, also es ist ein dünnes Werk eigentlich, 120 Seiten ungefähr, von Adam Marst Jones. Und nochmal abschließend auf jeden Fall ganz großartig hier nochmal erwähnenswert, Harry Melling auf der einen Seite, Dudley Dursley, ein Harry Potter Film.
Hat er sich von entfernt, geht er aktiv von weg, glaube ich.
Aber voll.
Aber mit einer Rollenwahl wie dieser Rolle zeigt ja schon auch einen Mittelfinger Richtung gewisse anderen Personen
und sich ist auch schon der,
davon zu distanzieren.
Ist ja auch schon der Zweite. Er hat ja in Please Baby Please auch schon Sub gespielt in einem Film über Transmännlichkeit. Das ist,
bemerkenswert.
Macht das schon bewusst.
Genau, und Alexander Skarsgård hat sowieso immer den ständigen Mittelfinger irgendwie in Richtung alles so. Ich meine, hat mal jemand sein IMDb-Profilfoto gesehen? Er ist nicht. da in der Boxershorts quasi.
Also ich habe mir nur seine Premieren-Outfits für Pillen angeguckt immer und
war
jedes Mal begeistert
davon. Für Pillen. Es ist einfach Hammer. Ist
der Mann, der auf den roten Teppichen getragen hat.
Ich liebe
hat.
Ihn. Er hat so eine wunderbare Selbstironie und ist ja einfach ein extrem charmanter Typ.
Ja, er hat halt die Kombination von, er weiß, dass er gut aussieht und nutzt das auch irgendwie, aber eben nicht auf so eine, ich bin gleich besser als andere Leute, sondern ja, das ist mein Handwerkszeug als Schauspieler, dass ich so aussehe und das charismatisch.
Er hat unfassbar viel Selbstsicherheit auch in dem, was er tut.
Genau, er kann halt Charakter spielen, deren Selbstsicherheit im Film gebrochen wird, weil er selber so selbstsicher ist.
Mhm. Aber wirklich eine sehr, sehr gute und sehr interessante Rollenwahl. Hat ja auch irgendwie angefangen mal mit Rom-Coms, aber jetzt macht er Dom-Coms.
Ja, sein Körper wird weniger fetischisiert, als wenn er ein Wikinger ist.
Ja. Stimmt.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann hast du hinter der Kamera mit Harry Lytton ja auch jemand, dessen Regiedebüt das einfach ist. Was ich auch nochmal extrem beeindruckend finde, wenn man sowas hier als Debütfilm auch noch abliefert.
Also Langfilmdebüt hat vor so Kurzfilme über Wales gemacht und sowas.
Trotzdem nochmal was anderes, dann wenn man da so ein Drehbuch schreibt und dann auch entsprechend das selber verfilmt.
Da kann man wirklich sehr gespannt sein, was da kommt. Britische Filmindustrie auch mal wieder lobenswert, erwähnenswert hier auf jeden Fall da, sowas zu finanzieren und das möglich zu machen.
Ja, okay, und gut. Es ist ja schon durchaus mit Erfolg beschieden. Also es lohnt sich auch, solche Risiken einzugehen und mal ungewöhnliche Beziehungsmodelle im Film zu erzählen. Das interessiert die Menschen auch.
Ja, wir sind jetzt gespannt, wie er in Deutschland läuft. Ja. Weil, als ich da ein bisschen gequatscht habe mit den Leuten vom Verleih auch, dass die einfach sich freuen über jeden, der reingeht. Und auch wenn, man merkt auch, dass aggressiv Werbung gemacht wird, aber in Deutschland wohl auch die ein oder anderen Kinos so ein bisschen sehr vorsichtig sind und eben nicht so richtig wissen, wie sie den platzieren sollen und sowas. Was ich auch einem Grund irgendwie nachvollziehen kann. Gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schade, weil ich mir so denke, damit könnte man Leute schon auch mal an Themen ranführen, die sie vielleicht sonst nicht so berühren und sie trotzdem halt einfach einen guten Film haben.
Ja, ja. So. Wir haben ja auch einen Ruf als Deutschland. Also, dass wir alle so sind.
Der Verleih ist Weltkino hier aus Leipzig, deswegen also auf jeden Fall auch mal erwähnenswert. Guckt ihn euch an, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wie er ankommen wird in den Kinos. Er startet relativ breit, auf jeden Fall zumindest in den großen Städten. Und da bin ich mal hoffnungsvoll, dass den Film auch noch viele sehen werden. Musik, wir hören es jetzt hier gerade schon so ein bisschen schön hier. Oliver Coates interpretiert hier Erik Satis Gymnopädie. Sehr schön. Und sehr Synthesizer-lastig, auf jeden Fall, was er da macht bei dem Soundtrack. Aber es gibt einen sehr schönen Opener, den wir jetzt gleich noch hören werden, von Petula Clark, Chariot in der italienischen Fassung. I will follow him. Die italienische Version weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht aussprechen. Aber ich kann euch auf jeden Fall noch sagen, dass Pillion läuft. Geht raus und schaut ihn euch an.
Ich mache jetzt Führerschein. Ja, weißt du, du kannst heute als Chefredakteur, kannst du nicht zu Fuß. Und auch bei den Damen hat man mehr Erfolg. Weißt du Bescheid?
So. Ja, wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall, Schlemmer ist wieder da. Horst Schlemmer, der horcht. Jetzt kandidiert er nicht mehr, was er getan hatte in seinem letzten Film, sondern macht andere Dinge, die ihr euch angeschaut habt. Lieber Aki, lieber Oliver, lieber Robert, lasst uns reden über Horst Schlemmer. Jetzt sucht er das Glück. Ich dachte, der Herr Rossi sucht das.
Nein, er sucht die Glücklichkeit.
So, ich würde erstmal kurz ein kleines bisschen ausholen, weil ich habe gemerkt, es gibt so Leute, die wissen gar nicht, was Horst Schlemmer ausmacht.
2009 war das ja, schon eine Weile her.
Herkommt und
aus Grevenbroich.
Aber dass eben dieser Film eigentlich gar nicht Horst Schlemmer war, wie man kennt, das war ja eigentlich eher das Letzte. Was kam, ne, dieser Film. Es war ja vorher, eine ganz große Sachen Internetpersönlichkeit oder ein bisschen so im TV und hat sie eben so, und es war ja, hat sich auch viel ausgemacht, dass er sich bei echten Leuten so mit versteckter Kamera gefilmt, dass Leute nicht wussten, dass es eine Kunstfigur ist. Und das war auch ein bisschen der Reiz und der Gag. Da gab es natürlich später natürlich immer bekannter, irgendwann wusste man klar, es ist Herbe Kerkeling, es hat ein bisschen gedauert. Aber dann wusste man Bescheid, dann gab es dann die großen Auftritte bei Wer wird Millionär und so weiter. Gucke ich immer wieder gerne an, mal im Netz. Oder es hatte eben so eine kleine Webserie, wo er eben Auto kaufen will und solche Sachen. Ne? Es war am Ende gab es dann diesen Film, der halbwegs in Ordnung war. Der Kult war eben halt die Figur und wie der so mit Leuten umgegangen ist und wie er so war. Ja. So ein Typ halt.
Horst Schlemmer ist natürlich Habe Kerkerling.
Genau.
Das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Einer, der es unglaublich gut kann, sich eben in solche Figuren halt reinzuversetzen und solche Pranks, Scherze halt irgendwie mit den Leuten zu machen. Er hatte das ja damals schon mit der Königin Beatrix gemacht.
Ja.
Vater Niederlands, das war sehr schön auf jeden Fall und vieles anderes. Hurz hatten wir noch in guter Erinnerung auf jeden Fall bei Total Normal damals, wo er die Kunst
und Uschi Blum verehre ich sehr.
Ja, also es ist wirklich seine große Kunst, das halt wirklich dann auch authentisch und überzeugend halt rüberzubringen.
Ja, ich kann zu dir sagen, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, Uschi Blum kommt zurück.
Ich freue mich drauf.
Also hat er gesagt, also war ja live gestern da, also ich war da, wo er da war, hat man Anfang nicht erwischt, weil er Anfang da war, ich war so knapp vorm Kino, da hat er so ein bisschen Fotos gemacht oder Sachen unterschrieben, ist er dann schon schnell zack weg, weil dann ist er von Kinosaal zu Kinosaal, drei Säle wurden gestern bedient von dem Film, war einer, dann zwei, jetzt haben sie drei da am Ende aufgemacht, ich hatte letztens so eine Karte ergattert im zweiten und dann war ein bisschen davor, hat ein bisschen Spaß gemacht, gefragt, direkt als Horst Schlemmer. Und es war sehr unterhaltsam und da hat er eben auch das getroppt, dass sie zurückkommt und hat nicht gesagt, nicht wie und wie und warum, aber man kann sich freuen, die kommt zurück. So, ja, und mit zurückkommen kann man auch sagen, Habe Kerkeling war generell eine Zeit lang ich bin dann mal weg. Ne? Und war auch erstmal so ein bisschen in Ruhezeit, Rente. Und wir haben ja erst Extrawurst gesehen, da war er wieder in Hochform.
Ja,
und,
großer Erfolg wirklich auch
gewesen. Und jetzt haben wir ihn als eine Figur da in dem Film. Und jetzt haben wir ihn als Horst Schlemmer. Und in diesem Film natürlich auch wunderbar, was mich sehr gefreut hat, in vielen, vielen anderen Figuren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und okay, jetzt können wir starten mit dem Film. Also ich bin erstmal rangegangen, ich habe erstmal, wo ich, ist ja schon letzten Tag bekannt gewesen, dass er da was Neues macht, und ich hatte erstmal mich nur gefreut, dass die Figur wieder da ist, und hatte an den Film, soll man so sagen, keine großen Erwartungen, weil der Film von damals war halt soweit solide, ist mir auch jetzt nicht so stark im Gedächtnis geblieben. Es war eben so das Finale, das, was alles damals mit Horst Schlemmer los war. Und dachte mir nur gestern, ja, ich bin sehr gespannt, freue mich, dass er da ist, und guck mal, wie es jetzt ist.
Ja, hm? Anders bei mir. Ich verehre Habe Kerkeling extrem. Gruß geht raus. Und muss sagen, dass mir von allen seinen Figuren Horst Schlemmer am wenigsten gefällt.
Also damals auch schon nicht?
Ja, auch nicht. Also aha, ich meine, okay, dass dieses Bescheidschätzelein, das ja, ist schon lustig, aber irgendwie so auf Dauer nicht so mein Fall. Aber ich dachte, okay, ich gebe dem Film eine Chance. Aber ja, ich war jetzt, ja, ich habe seit 90 Minuten durchgestanden. Es war so ein leichtes Schmunzeln auf dem Gesicht, und ich wollte eigentlich auch mehr lachen. Mhm. Und ich bin auch jemand, der viel lacht und auch über Quatsch lacht, aber irgendwie bei mir hat er gar nicht gezündet.
Also ich bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich, einerseits würde ich jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein guter, richtig guter Film ist oder mega lustig ist, aber ich muss sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist richtig herrlicher Schwachsinn, und so richtig herrlichen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil irgendwie hatte das was Sympathisches. Also jetzt, es ging ja zum Glück nur 90 Minuten, sag ich jetzt mal, gute Zeit dafür, aber irgendwie, ich finde, es hat erstaunlich gut funktioniert, und es war auch irgendwie so in dieser Tradition, wie ja schon, du schon angesprochen hast, hier mehrere Rollen in dem Film, in dieser Tradition von so Sketch-Tradition schon fast, weil irgendwie immer diese, also man muss dazu sagen, es gibt da ja, wir sind noch gar nicht so richtig zu der Handlung gekommen, also die Handlung, genau, kann man in einem Satz zusammenfassen, genau, oder in zwei, also Horst Schlemmer in seinem Heimatort in Grevenbroich gibt es den Wilddieb, das ist seine Lieblingskneipe, und die schließt, also wegen Corona, also weil die Corona viele Miese gemacht hat. Und dann sagt sich Horst Schlemmer, Mensch, es ist ja so, auf der Welt gibt es so wenig Glück. Und dann macht er eine Wette mit dem Besitzer von dem Wilddieb, dieser Kneipe, und sagt, wenn ich schaffe, hier einen Kinofilm zu machen übers Glücklichsein, dann machst du den Wilddieb wieder auf. Ja, also das ist so ein bisschen die Fallhöhe des Films, die aber eigentlich auch großartig nie wieder eine Rolle spielt. Also irgendwie, oder eine besondere Dramatik hat, sage ich mal. Ne? Ja.
Und wir sind ja auch voll dabei, sozusagen, dass auch der Film, den wir dann sehen, ein bisschen diese Metasache hat, was natürlich mit der Kunstfigur einhergeht, dass eben er immer mit der Kamerafrau spricht,
ja,
dass
genau,
eben auch, hast du jetzt das drauf, machen wir das jetzt nochmal, und das machen wir dann so, aber das ist alles sozusagen, wir sehen schon den fertigen Film, aber mit den ganzen Sachen, die nebenher passieren, wo die Kamera einfach weiterläuft. Ne? Genau. Dieses Mockumentary-Ding.
Ja, Mockumentary, ja. Ne? Genau, im Stil einer Mockumentary, mögen, aber das wird auch sehr stark gebrochen,
wird auch
immer
aufgebrochen,
wieder.
Ja. Ja. Mein absolutes Highlight bei diesem Film ist ja die ganzen Filmausschnitte von Gabi Wampel. Die ganzen, er ist ja Fan von einer Schauspielerin, Gabi Wampel, und er guckt da immer, sagt immer, jetzt gucken wir mal wieder rein, guckt im Fernseher oder im Handy, macht er dann an, und dann geht das auch ins Vollbild über, dass man da so, sag ich mal, Parodien aus der deutschen Fernsehlandschaft der 80er, 90er Jahre hat. Mhm. In allen Genres, ob es Arztserien sind oder Traumschiff und so weiter. Und da haben wir jeweils dann Gabi Wampel, die gespielt wird von Tané Schafrasik.
Ja, die kennt man, das ist so eine Comedian.
Ach, das ist Tané. Die einfach nur als Tané.
Genau. Ah, Zufall, dass jemand zweimal Tané heißt.
Ich den Nachnamen dachte ich mir, nee, aber von Tané, von der Dings, hatte ich ja schon gehört, Sachen von ihr habe ich auch schon gesehen. Lustig. Mhm. Ach, ich habe die gar nicht erkannt. Ja,
so gut, also verkleidet.
Ja, die ist ziemlich, im Stand-up irgendwie und so weiter, genau, ganz dabei. Alles klar, Tané, alles klar, sie wird, spielt hier Gabi Wampel, und wir haben dann jedes Mal auch den der Habe Kerkeling, der auch in diesem Film mitspielt, der spielt dann eben in jedem Ausschnitt eine andere Figur, und wir haben später auch nochmal Habe Kerkeling als Habe Kerkeling auch noch drin. Also sehr viele Figuren, die er hier zum Besten geben kann, was finde ich, das fand ich eben einfach geil. Und diese Retro-Ausschnitte aus dem alten Fernsehen haben so einen geilen alten, so einen Filter. Das fühlt sich alles so richtig, also richtig ja, geil so produziert.
So Schwarzwald-Klinik.
Also gut Moment, produziert, ja. Auch bildtechnisch und also wo man so sagen, auf der technischen Ebene ja. War ich auch, war das ja. Alles sehr gut und auch diese Ausschnitte waren so mein Highlight. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich habe auf jeden Fall mehrfach gelacht. Nicht so krass wie das Publikum. Die sind richtig manchmal abgegangen bei irgendwelchen Sachen. Nur wenn irgendjemand reinkommt, irgendwas gesagt hat, irgendwas komisch anhatte. Also da sind ja manche richtig abgegangen. Also das war ja, da habe ich dann auch nicht mehr gewusst, was jetzt hier los ist. Ich fand's eben eher sehr witzig. Und das Geile ist, da hat einer vorher, wo Horst Stemmer eben unten stand, hat die Fragen gehabt, da hat einer gesagt, ja, ich habe ja im Vorfeld gehört, der Film soll relativ konzeptlos sein. Und er als Horst Stemmer hat sogar noch, natürlich ist es konzeptlos, das ist ja von mir. Was erwartest du denn? Das ist natürlich das. Und da hat er dann auch noch angekündigt, als den konzeptlosesten Film, den es bis jemals gab, jetzt im Kino, viel Spaß. Und das fand ich eben auch sehr, sehr witzig, war ja auch im Film generell mit sich auf die Schippe nimmt.
Aber auch das, was ich so ein bisschen daran schade finde, weil wir wissen ja, dass Harpe Kerkeling ein äußerst schlagfertiger und aus dem Affekt gut konternder Mensch ist und dadurch, dass es eben doch irgendwo schon ein Konzept hatte, also ich meine, die haben das nicht gedreht und dann hatten sie es im Kasten.
Nee, das ist schon klar, das ist schon alles wohl überlegt.
Diese Witzigkeit, die er sonst in anderen Filmen oder in seinen, wie zum Beispiel als Beatrice, die er da hat, das ist halt für mich witziger, weil es einfach so aus dem Affekt kommt. Und da war das dann schon alles so, okay, ja, jetzt machen wir das noch dreimal und dann haben wir es vielleicht im Kasten. Das geht mir dadurch verloren und irgendwie hat es mich dadurch nicht so mitgenommen.
Das ist eben dieses andere, dieses Authentische damals, wo er irgendwie eine Figur verkörpert hat, wo alle Leute gedacht haben, er ist echt. Und hier ist das natürlich klar, jetzt wissen wir das alles, jetzt ist alles stark geskriptet. Aber ich hatte damit kein Problem. Ich fand es eben solide, weil der erste Film war eben so leicht und locker eher, also konzeptlos, der hat mich jetzt nicht so gute Erinnerung wie der hier. Also ich fand den tatsächlich, also ja, das aber wirklich so eine große Geschmackssache. Ja. Erstmal, dass man den Horst Schlemmer mag.
Also wie du sagst, bei dir haben ja viele Leute gelacht und ich hatte eben auch den Eindruck, bei uns das Publikum war doch, ich würde jetzt sagen, großteils 40 aufwärts und die haben doch sehr das abgefeiert. Ich hatte auch versucht, Leute zu fragen, wie sie ihn fanden und ob sie mir ein paar Audiokommentare geben, aber die waren ein bisschen schüchtern, aber das macht nichts. Ich zitiere euch, dass es euch sehr gut gefallen hat und das ist ja dann vielleicht auch eine aussagekräftige Sache, dass es dann eben doch eine Typfrage ist, ob man sowas gucken möchte.
Also die Leute, die war ja gestern, da waren ja, ist ja klar, wer eine Karte sich holt, wo er da ist, das sind natürlich dann auch schon starke Fans und die haben alle gebrüllt ohne Ende, also die fanden das alles wahnsinnig toll, also ja, und und für mich ist immer so die Sache, ich denke mal, so ist 50-50, viele finden den toll als die Figur und wissen nicht die zweite Ebene, weil er ist ja jetzt eine Figur, die macht ja sich über gewisse Sachen, über gewissen deutschen Mann oder so, lachen in Deutschland natürlich witzig. Das ist natürlich Satire. Und wie bei Stromberg, denke ich mir, gibt es ja Leute, die den aus falschen Gründen mögen. Stromberg hat ja auch das Problem gehabt, dass Leute wirklich das mochten, und das haben sie in dem Film auch so oft gebrochen, weil die das gut fanden und nicht verstanden haben, dass es einfach nur als Vorführen geht, dass das eigentlich alles nicht richtig ist.
Ja.
Ne? Es gibt ja auch dann immer die zwei Seiten bei Satire, dass viele das nicht so, weißt du Bescheid,
ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch ein paar Gags waren natürlich sowas, wo man, das hört man jetzt nicht zum ersten Mal, oder Thematiken, die da immer wieder, ne, auch hier die alte Generation, neue Generation, es ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich dachte eigentlich auch, der Film, vielleicht wenn er vor 4-5 Jahren rausgekommen wäre, wäre vielleicht noch ein bisschen zündender gewesen mit diesem ganzen Humor. Aber ich muss sagen, trotzdem haben eigentlich viele Sachen richtig gut funktioniert. Auch was du da hier sagst mit Gabi Wampel. Am Anfang habe ich so gedacht, also diese Clips, das meine ich auch vorhin mit Tradition von Sketch-Comedy, für die Hake Kerkeling ja dann auch irgendwie da ist, hatte am Anfang, habe ich erst so gedacht, mein Gott, zieht er das jetzt den ganzen Film über durch? Aber dann habe ich gedacht, irgendwie sind das auch so kleine Highlights, weil man fragt sich dann, was macht er diesmal? In welcher Rolle ist er diesmal da drin? Und das hat er dann, finde ich, sehr, sehr gut hingekriegt und das hat er zum Unterhaltungswert dann auch sehr, sehr gut beigetragen. Ein paar Cameos gibt's auch, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon vorwegnehmen sollten von Persönlichkeiten. Okay, lassen wir mal
einfach.
Aber auch ein paar noch bekannte Gesichter. Eva Habermann spielt zum Beispiel mit, das wusste ich gar nicht. Also wer noch Eva Habermann kennt, ja, auch hier in Deutschland und USA ein paar Sachen gemacht. Ja. Aber ja, wie gesagt, es ist schwachsinnig, man kann das genießen, wie ihr sagt, 50-50, ich denke.
Es war tatsächlich so Leute, die neben mir dann, wo er diese Lehrerin spielt, oder jemand anders spielt, das ist doch Abel Kerkeling. Nee, das ist doch nicht, das ist, vor allem da haben die gerätselt. Ich dachte mir, hä, das ist doch ein Konzept, das ist doch klar, dass er jetzt jedes Ding ist. Oder wo er den mit den Wellensittich, diese Sache, haben die auch sich gerätselt. Putzig. Naja, es gibt so Leute, die sind immer noch zu überraschen. Aber ja, es war auf jeden Fall für Fans auf jeden Fall ein großer Spaß. Und die, ja, wer eben auch Sketche mag und diese ganzen Sketch-Sendungen von ProSieben vielleicht früher mag, eben so, eben diesen Sachen, ist so
ein
einfach.
Ein bisschen, ja, Switch Reloaded-mäßig.
Und man muss sagen, vielleicht, man hat vielleicht gedacht, ich habe damals gedacht, wo er das angekündigt hat, wenn Habe Kerkeling jetzt zurückkommt, nach langer Zeit, hat er irgendwas vor? Ich hatte die ganze Zeit noch so gedacht, das wird irgendwas, in der Welt ist viel los, es gibt viele Sachen, was Kritisches, jetzt kommt irgendwas, so ein großer Kommentar. Aber das, ist da auf jeden Fall nicht zu finden. Ja. Es ist einfach nur so dieses Ding und es ist am Ende so dieses glücklich sein und das Glück finden, ne, ist sowas, ja, wo soll man das auch finden und so weiter.
Ja, aber den großen Kommentar, den hat sie ja tatsächlich schon mit Extrawurst, ne, der ja schon
genau,
wirklich ein guter Gesellschaftskommentar
war. Da haben wir
auch
das, genau, da ja. Ist das eher so mit diesem.
Also von daher, ich gehe auch mal davon aus, dass das jetzt auch wieder funktionieren wird und auf jeden Fall auch voll wird. Der wird bestimmt auch wieder großes Publikum finden, läuft ja auch entsprechend breit. Horst Schlemmer sucht das Glück, ab dieser Woche zu sehen. Und ja, schön, dass er wieder da ist, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja.
So, wenn ihr da schon mal sitzt, dann können wir auch gerne noch weitermachen. Also, ich weiß nicht, was jetzt mehr Relevanz und Wichtigkeit hat. Ihr habt ja Shelter und They Will Kill You noch gesehen, ne? Oder?
Ja,
ja doch, ne? Oder
also
ja.
Wir drei haben Shelter gesehen.
Genau. Sollen wir die drei noch hier zum Shelter bitten? Zum Shelter.
Oh, war schlecht.
Der war schlecht. Dann müssen wir aber auch, ja, genau, dann müssen wir jetzt hier. Also, der Statham ist wieder da.
Ja, Statham.
Jetzt halt mal nicht auf DVD und Blu-ray, sondern tatsächlich mal wieder im Kino.
Ja, das ist ein junger britischer Schauspieler, der Ambitionen hat, der nächste Actionstar zu werden.
Nein,
es ist Jason Statham.
Der nächste Bruce Willis, beziehungsweise halt auch irgendwie Mel Gibson oder wie heißen sie alle, die jetzt auf Direct auf DVD erscheinen,
ja,
zu werden.
Ja, genau. Nee, aber eher ja, ein typischer, also Jason Statham. Also man hat, kennt man alle, kann man fast bei ihm ein bisschen sagen, weil es ist sehr, sehr viel Altbekanntes in dem Film jetzt drin. Also,
bei den Action-Sachen auf jeden Fall.
Da, ja, das ist, naja, auch von der Handlung. Also ich meine, also sowohl auf Jason Statham-Filmebene, sage ich mal, ist vieles da, was man schon gesehen hat, aber auch von vielen anderen Actionfilmen einfach Motive, die da jetzt irgendwie einfach immer wieder da sind. Und ich meine, wir neben uns saßen welche im Kino, die haben den, die fanden den toll. Irgendwie,
die waren hellauf begeistert.
Die waren sich, ja, die waren wahrscheinlich auch richtige Fans, Hammer, die gesagt haben, ich will Jason Statham sehen. Und Jason Statham hat mal wieder das geliefert, was man erwartet. Aber wo du schon sagst, Direct to DVD, also meine Frage wäre, muss man für diesen Film ins Kino gehen? Aber wir können ja erstmal ein bisschen drüber reden.
Genau, was ist los? Wo ist er? Auf einer Insel, Schandler.
Ja, der lebt auf einer Insel, zurückgezogen, möchte niemanden sehen und kriegt auch niemanden zu sehen. Dafür sorgt er, er kriegt immer mal so ein kleines Essens-Care-Paket von einem kleinen Mädchen geliefert, die mit einem Ruderboot vom, ja, Lieferboot von ihrem Onkel rüberrudert und auch mal wagt, ihn kurz anzusprechen, was er so gar nicht gut findet. Und die gerät dann in den Sturm und geht unter, das Boot von ihrem Onkel auch. Den,
und wir erfahren, die machen das schon sehr lange,
ja,
das,
ja,
Essen liefern.
Sehr lange, das kommt rüber auf jeden Fall. Und ja, er ist aber trotzdem Rettertyp und rettet das kleine Mädchen aus dem Meer.
Genau, deswegen habe ich gerade hier die Bilder aufgemacht. Er ist ja professioneller Springer, Turmspringer gewesen,
ja,
ins Wasser springen. Und
dann
da dachte ich an,
von der Klippe springen.
Und in dem Moment dachte ich aber auch so, cool, der springt ins Wasser. Ja, und dann holt er sie aus dem Wasser.
Holt er sie aus dem Wasser und peppelt sie ein bisschen auf. Sie hat eine Verletzung am Fuß, die entzündet sich. Mist, jetzt muss er doch die Insel verlassen, findet er nicht so gut, tut er aber trotzdem und begibt sich mit seinem Motorboot in die Stadt und ja, digitales Zeitalter, überall Kameras und da schlägt dann vom MI6 die Alarmanlage an, Mensch, da ist er doch.
Genau, und es wird es auch noch eingeführt zwischendurch eben, dass der MI6-Präsident, der für den Bill Nighy hier gespielt wird, wird da richtig klassisch mit dieser geilen Brille, passt zu ihm.
Er hat absolut, keine andere.
Absolut spitze, ne, und er hat natürlich so ein geheim Projekt damals gestartet mit Agenten und ja, und
wie ungewöhnlich.
Er soll natürlich ihn er hat irgendwas falsch gemacht damals, deswegen hat er sich eben versteckt und ihm wurde durch dieses neue System, da geht es wieder um ein bisschen kritisch, angemerkt, es fällt dann auch hinten runter, dass Datensammlung gemacht wurde von allen Leuten, Profilen und so, dass sie erkannt werden und man sieht hier am Anfang, das kann man schon sagen, dass ihm ein falsches Profil aufploppt, sodass wenn ihn sehen, oh, das ist ein Terrorist, der muss dass die Person, der Echte sich versteckt, sondern mit einer anderen Identität verschleiert, so dass sozusagen ein Boot geschickt, dass er eigentlich weggemacht werden soll. Und
weggemacht?
Naja, ist ja so. Und dann wüssten sie dann nicht, dass das eben ein alter Agentscheimer von ihnen damals war. Das wurde auch schon im Trailer sogar angemerkt, dass sie den Falschen haben und so. Ja, und tatsächlich startet das so, dass eben da so ein Boot kommt. Die nehmen sich am Anfang relativ Zeit.
Boah, das war so stolz. Das hat mich richtig
mit dem Mädchen
gestört.
Und dem Hund und so weiter, dass das ein bisschen so, es war ein bisschen so, haben so ein bisschen arthausig probiert, so ein bisschen sehr viel Zeit, damit die Beziehung ein bisschen so. Und dann kommen die und dann muss er natürlich mit dem Kind weg, rausfinden, warum haben sie ihn gefunden und sie in Sicherheit bringen. Das ist eigentlich jetzt das Thema des Films.
Ja. Ne? Also die erste halbe Stunde geht es um das Mädchen, das da auf der Insel mit dem dann rumchillt. Der hat ja noch einen Hund. Dann kommen die Leute. Also wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt und gedacht, sag mal, geht das jetzt mal los? Sollte hier nicht irgendwie ein bisschen Peng-Peng passieren? Das hat, hätte man weglassen können, in 10 Minuten abkürzen können. Alles klar, rettet das Mädchen, die mögen sich. Schön, geht los jetzt.
Und dann sucht er einen Freund auf, dann kommt natürlich ein Killer, der den auf den Fersen ist. Und das hat alles ein bisschen Jason Bourne-mäßig so, mit diesem Killer deaktiviert werden und so, hat mich erinnert. Die Action haben sie ein bisschen so nicht over the top, die ist halt so ein bisschen gesettelt. Ne? Diese Verfolgungsjagd im Wald, finde ich, ist so wie, fühlt sich echt, als würden die durch Schlamm fahren. Es wäre richtig schwer, das Auto auf der Fahrbahn zu halten und so. Das ist nicht so eine typische Hollywood-Verfolgungsjagd. Und die Schießereien, da gab es ja noch, gibt's noch eine Sache in der Disco. Ne? Und da denke ich, und das fühlt sich also ein bisschen auf Faden von John Wick. Faden wandeln, habe ich so ein bisschen mir aufgeschrieben. Runde, gedampfte, authentische Action, aber kein Netz, kein doppelter Boden, alles eindeutig twistfrei. Also es gibt gar keine großen Wendungen am Ende mehr, weil sobald das raus, also es gibt das, was wir erzählen, das kommt ja schnell am Anfang raus und danach gibt es nie wieder eine große Drehung oder irgendwie das irgendwie was anderes. Also dann wird ihm was gesagt, was er gemacht haben soll und das ist dann auch genau so und da gibt es nicht nochmal eine große Überraschung. Und ja, und dann ist auch ganz der Film auch ganz schnell zu Ende und ich finde ihn handwerklich okay, alles in Ordnung, aber solide, aber nichts, was man noch nie gesehen hat.
Ja, absolut.
Ne?
Also ich, zum Vergleich hier, der Hard Working Man oder Working Man, der davor im Kino war, den hatte ich ja dann zu Hause mal nachgeholt. Das war eine technische Katastrophe vom Bildschnitt und allen. Also wenn der Actionfilm schon technisch versagt, ist ja schlimm. So, ne, hier haben wir wenigstens, das ist alles gut eingefangen und so weiter, solide. Aber wenn man Jason Bourne gesehen hat, wenn man John Wick-Filme gesehen hat und so weiter, dann ist hier, muss man starker Statham-Fan sein, das hier zu sehen. Also,
ja, also Fans.
Ist ja wir hatten uns dann danach angeguckt und dachten, irgendwie kommt uns das alles so ein bisschen bekannt vor. Ja. Denn es ist unser alter alter Lieblingsregisseur.
Ja, der genau.
Der uns am Anfang des Jahres schon total enttäuscht hat mit Greenland 2.
Rick Roman War, ne? Ja. Genau. Da hat Greenland 1 und 2 hat er gemacht. Kandahar tatsächlich.
Boah, der war auch schlimm. Oh.
Den fand ich gar nicht so schlecht.
Nee, den fand
aber
ich auch blöd.
Er hat auch Angel Has Fallen gemacht. Das war der dritte Has Fallen-Film, den ich auch nicht gut fand. Also der hat wirklich so und so, weil Greenland 1 fand ich ja wirklich
der
gut.
Der war okay. Ja, der war okay.
Aber wahrscheinlich sein Snitch tatsächlich mit Dwayne Johnson war auch gar nicht so schlecht, aber der Regisseur hat eben so entweder guter Standard oder Abfall.
Es ist fällt mir auf bei ihm, Leute fahren mit dem Auto rum und glücklicherweise, also die fahren einfach in die richtige Richtung, in die Auffahrt rein und praktischerweise steht das Auto dann auch wieder in der richtigen Richtung zu der Ausfahrt nach draußen. Na,
die
also
haben einen Valet quasi, das Auto dann umparkt.
Ja, also, das ist praktisch.
Also ich denke mal,
für die Flucht.
Das sind auch so alles Filme, die haben eins gemeinsam, die sind alle nicht so hoch teuer produziert und spielen scheinbar auch,
gar nicht.
Spielen auch scheinbar deswegen auch immer ihr Geld so weit wieder ein, dass die nie Flops werden. Und so hat er scheinbar immer die Chance, immer wieder was Neues zu machen, aber nie was richtig geil ist. So. Naja, das ist irgendwie schade, ne? Wenn das so auf einer Linie bleibt.
Es ist halt ein Popcorn-Kino-Action-Film, den man sich am Wochenende reinzieht und auf dem Kuschelsitz vielleicht mit seiner Liebsten kuschelt.
Also auf jeden Fall einer der besseren Statham-Filme, die sind aber, ja, mal unbedingt...
Vielleicht auch eher mit seinem Liebsten.
Oder mit seinem Liebsten, ja. Ja,
genau. Ja, also man, ja. Man kriegt das, was man erwarten
ja.
kann.
So. Ja, ja, nicht mal das. Ich habe jetzt wirklich gedacht, 100 Minuten wird jetzt hier rumgecruised und transportermäßig das Auto durch die Gegend gefahren.
Ach, Transporter, den fand ich gut.
Der war, naja. Ja, aber das ist aber nicht von dem. Und ja, das geballert wird. Aber wie gesagt, die erste halbe Stunde war so zäh und man weiß auch nicht, warum hilft, also der kennt das Mädchen 3 Tage. Warum hat er die jetzt an der Backe und warum gibt er die nicht irgendwo
ja, der ab? Hat ja schon lange beobachtet. Also ja. durch die Zeilen, pass auf, durch die ja. Zeilen durch und das alles habe ich eine Vermutung, die nie ausgesprochen wird.
Ja, naja, mag sein.
Das, na, wenn du so was Zeit hattest, darüber nachzudenken. Das
vielleicht sein können, aber ja. wenn es so ist und nie ausgesprochen wird, finde ich so cool, dann wäre es eine Überraschung, wo so nicht drüber geredet wird. Das wäre das große Geheimnis des Films. Schön. Okay, aber ja. sitzt selber im Kino.
Ist für Fans.
Ich bin gespannt, auf jeden Fall glaube ich eher auf die Zusammenarbeit von Guy Ritchie und Jason Statham, die jetzt demnächst ja, anstehen
das
wird.
Ja, das hatten wir als Trailer gesehen, das sah genau. gut aus.
Aber wenn ihr es als Trailer gesehen habt, dann ist es ja doch zumindest schon mal die Hoffnung da, dass das Ding auch ins Kino kommt, weil Statham macht ja, oder vielmehr, Guy Ritchie macht ja jetzt auch viel für Netflix. Ja,
vielleicht kurz danach.
Ja, hoffen wir doch auf jeden Fall mal. Ja. Gucken
wir
mal.
Nee, ich glaube, wir haben einen Trailer zu einem anderen Film gesehen. Ach der so. War mit Henry Cavill und
ja,
Jake Gyllenhaal.
Guy Ritchie.
Ach so,
noch ein anderer.
So.
Es kommt noch ein neuer Guy Ritchie deswegen und da spielt dann Statham auch mit.
Ah, okay. Ah. Ja, nee, von dem haben wir noch nichts. Nee, aber,
genau, den
ja.
habe ich auch gesehen. Aber da freuen wir uns einfach drauf. Das ist ein Teaser für irgendwann.
Genau. Ja. Es kommen jetzt demnächst Filme ins Kino, man glaubt es kaum.
Und sie sind vielleicht auch besser als Shelter, der ab dieser Woche in die Kinos zu sehen ist. Wer Bock drauf hat auf Action mit Statham, der weiß, was er kriegt. Und das in den Multiplex-Kinos. Shelter ab dieser Woche im Kino. Danke euch! So, ich würde mal euch kurz entlassen hier und ein bisschen schauen, dass wir hier noch eine weitere Stimme ins Radio kriegen hier und hören mal nach, ob die liebe Lisa da ist. Hallo Lisa.
Hallo Lars. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich muss gerade übers Handy zuschalten.
Ja, kein Problem, kein Thema.
Klingt super.
Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Klingst auch nicht so verschnupft, wie du angekündigt hast. Wir können Lisa leider nicht sehen, Robert.
Toll.
Guckt es gerade hier um die Ecke.
Jetzt höre ich euch nicht mehr.
Du hörst uns nicht mehr, aber jetzt hörst du uns wieder? Hallo?
Ja, jetzt höre ich euch. Genau.
Jetzt kann man uns auch sehen.
Irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung heute, aber ich gebe mir Mühe.
Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Ich schalte dann zur Sicherheit auch nochmal die Kamera ab hier. Die brauchen wir eh nicht im Radio. Wir wollen reden über einen besonderen Film, einen französischen Film, der auch so, was wenn wir jetzt irgendwie so nach der Zahl der Kinos gehen würden und das hier so ein bisschen runterrechnen, dann sind wir auf jeden Fall auch hier ziemlich vorne dabei, denn der Film läuft auch sehr breit in den Kinos an und kommt aus Frankreich zu uns, hat dort glaube ich auch schon ein bisschen was gewonnen, ne? Annecy ist ja auch immer eine sehr gute Adresse für Animationsfilm. Und der deutsche Titel ist Die Schatzsuche im Blaumeisental.
Ja, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich einen super schönen Titel. Also finde ich, hat mich gleich gekriegt. Und auch die ganze Machart dieses Films hat mich gekriegt. Also das ist das Langfilmdebüt von Antoine, oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Langsor oder so. Vielleicht kann irgendjemand mit besserem Französisch das nochmal verifizieren. Aber wird schon, passt schon, der gute Antoine. Der hat einen wunderschönen Film gemacht mit insgesamt, ich glaube, über 100.000 Einzelbildern. Es sieht aus, als wäre das mit einer Schere ausgeschnitten worden und so aufeinandergelegt worden, die Tiere und die Menschen. Also es ist unfassbar detailreich. Und es geht um die kleine 9-jährige Lucie, die in den Sommerferien zu ihrer Mutter aufs Land fährt, ich habe den Namen des Dorfs vergessen, ich glaube Betoil oder sowas,
sowas
in Frankreich.
Art,
ja. Irgendwie so, Betoil, glaube ich, zu ihrer Mutter Caro und dort die Sommerferien mit ihr verbringt, weil ihre Mutter ist Archäologin und ist da an Ausgrabungen in einer Burg beteiligt, wo sie vor allen Dingen die Krypta suchen in dieser Burg. Die ist irgendwie in der Resistance, also im Zweiten Weltkrieg, abgebrannt komplett. Das findet man dann auch raus. Und Lucie ist dort und es ist, ich fand, es ist ein sehr realistischer Kinderfilm auf eine Art, weil die ganzen Abenteuer, die sie erlebt, ganz, ganz viel davon könnte man auch in seiner eigenen Kindheit erlebt haben. Also sie malt sich da so ganz viele Geschichten aus, die sich um dieses Schloss ranken. Und es gibt auch eine Mühle, die ist abgebrannt. Da hat ihre Mutter Caro früher gelebt. Also ihre Mutter hat da auch viel Verbindung in dieses Dorf und irgendwie auch viele Traumata, was man dann recht schnell merkt. Also es ist ein Kinderfilm, der sehr leicht ist irgendwo, aber auch schwierige Themen behandelt, wie beispielsweise eben, dass ihre Mutter dort früher gelebt hat, ihren Vater verloren hat in dem Dorf bei dem Brand. Auch diese Überleitung hin zu der Resistance in Frankreich, wo dann die Burg abgebrannt ist, weil die Leute versteckt haben. Das klingt alles schon immer durch und das fand ich sehr, sehr spannend gemacht und einfach auch mal sehr neu für so einen Kinderfilm, der so ein junges Publikum auch anspricht. Und was ganz besonders toll an diesem Film ist, muss ich mal ganz groß hervorstellen, ist einfach die Machart. Also der sieht aus wie so ein Bilderbuch. Und ich beschäftige mich momentan, weil ich ja gerade ein Kind gekriegt habe, ganz, ganz viel mit Bilderbüchern und welche Bilderbücher ich kaufen möchte. Und das wäre auf jeden Fall ein Bilderbuch, was ich 1:1 so kaufen würde. Es ist so wunderschön gemacht. Also wir fangen alleine schon an damit, dass wir so eine 5 Minuten Traumsequenz haben am Anfang, wo gar nicht gesprochen wird, wo Lucie einen Traum hat und durch die Welt fliegt und auch von Blaumeisen begleitet wird. Und dann wacht sie auf und ist im Zug und fährt halt in dieses Dorf. Also es sieht so toll aus, auch ohne Sprache. Es wird am Anfang gar nicht viel gesprochen, das kommt dann später so ein bisschen. Aber ich finde, man braucht die Sprache gar nicht so viel, um diesen Film und die Intention dahinter zu verstehen. Und die Liebe, die Detailliebe, mit der das auch gemacht wurde. Also wir haben da wirklich Szenen, wo Lucie zum Beispiel in den Kuhstall geht und da fliegen ganz, ganz kleine Fliegen rum. Also obwohl das ja scheinbar, also es sieht aus, als wäre das einfach mit Folien übereinander gelegt worden. Und die haben das geschafft, dass dieser Film trotzdem unfassbar lebendig aussieht und überhaupt nicht abgehackt. Also fand ich extrem beeindruckend. Insofern also ein ganz liebevoller Kinderfilm. Ich will jetzt zur Story gar nicht so unfassbar viel vorwegnehmen, weil es sind kleine Twists, die es gibt. Es ist ein sehr leichter Kinderfilm. Es gibt auch keinen Bösewicht oder sowas oder irgendjemanden, vor dem man jetzt Angst haben müsste. Aber es sind schon viele Sachen, die da passieren, mit denen man so nicht gerechnet hat. Also beziehungsweise mit denen man vielleicht als Zuschauer dann später rechnet, aber die trotzdem überraschend kommt, wo der Film am Ende hinführt. Also sie freundet sich mit ganz vielen Tieren an, das kann ich auf jeden Fall sagen. Sie hat einen kleinen, naja, eher einen großen, wuscheligen Hund, Mondrian, den ich absolut bezaubernd gemacht fand. Und es gibt noch eine Gans, die immer in einem Traktor Eier legen will, Servinette, mit der sich ihr bester Freund Jan, den sie auch kennenlernt, immer streitet, weil der nicht möchte, dass diese Gans in seinem Traktor Eier legt. Und es ist sehr bezaubernd gemacht. Ich habe nur einen einzigen Kritikpunkt an diesem Film. Und zwar es gibt eine Geschichte, wo Lucie gleich am Anfang einen kleinen Dachs findet. Der ist verletzt oder krank irgendwie. Und sie nimmt den mit nach Hause. Und dadurch, dass dieser Film so unfassbar realistisch ist, finde ich die Darstellung davon, dass man einfach einen Dachs mit nach Hause nehmen kann und sich dann auch keiner der Erwachsenen ansatzweise dafür interessiert, dass dieses Mädchen einen Dachs mit nach Hause genommen hat. Und diesem Dachs nicht geholfen wird, also der liegt 2-3 Tage krank bei ihr in so einer Kiste rum, will nichts fressen und gar nichts. Das wird auch meiner Meinung nach relativ realistisch dargestellt. Sowas kann ja auch in der Kindheit passieren, aber ich finde einfach ein bisschen besserer Umgang damit, dass man Tiere nicht einfach mit nach Hause nehmen darf, wenn es schon ein Kinderfilm ist, den man ja mit Kindern guckt. Und dass Erwachsene sich vielleicht auch ein bisschen mehr kümmern, als einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, was der Dachs frisst, versuch mal ihm ein Insekt zu geben. Ach, das will er nicht? Na ja, er wird schon nicht sterben. Und wenn doch, dann ist es traurig, Lucie, aber ja, mach mal. Da hatte ich so ein bisschen dran zu knabbern. Aber ansonsten, sehr liebevoller Film, den ich komplett empfehlen würde, auch für alle Kinder aller Altersklassen. Es geht alles gut aus, natürlich. Es ist alles sehr herzerwärmend und ja, genau, die Schatzsuche im Blaumeisental kann ich sehr empfehlen.
Sehr schön. Sah wirklich toll aus. Ich habe mal reingeschaut und ja, es ist wirklich einfach ein großer Gewinn, wenn so ein Film nicht so zerquatscht ist und nicht so albern ist irgendwie. Also in der Regel ist es ja, ne, so, dass man dann die Aufmerksamkeit der Kinder versucht, dann immer in den ersten Minuten halt irgendwie zu bannen auf die Leinwand und dann halt alles Mögliche da drauf schmeißt.
Ja.
Und hier ist das
und
halt einfach.
Ich ja auch irgendwo ein bisschen überfordert teilweise, ne? Also muss man ja ehrlich sagen. Also es ist ein ganz ruhiger, unaufgeregter Film.
Ja, total.
Und ja,
genau diese. Und diese Atmosphäre, die der Film dann vorgibt, quasi, die trägt der Zuschauer, die Zuschauerin dann ja eben auch mit rein in den Film. Und ja, das ist wirklich sehr schön, dort einzutauchen in wirklich auch diese schönen Bilder von und die viel Liebe, die da reingeflossen ist, auf jeden Fall natürlich auch, ne?
Genau.
Ja, also der Film Die Schatzsuche im Blaumeisental, Les Secrets des Messanges, also das Geheimnis der Kohlmeisen, ist der Originaltitel. Genau, na, Messanges sind die Kohlmeisen, hatte ich jetzt gerade gelesen.
Die Kohlmeisen, wirklich?
Sagte mir zumindest das allwissende Internet. Naja.
Oh Gott, das hoffe ich jetzt, dass meine Chefin das nicht hört, weil wir haben einen Meisenfilm im Programm, das müsste ich eigentlich wissen.
Von Antoine Lanciot zu sehen ab dieser Woche in den Kinos. Schön, dass du ihn dir angeschaut hast, schön, dass du dabei warst, schön, dich zu hören hier auch live im Studio.
Schön, euch auch mal wieder zu hören. Ich hoffe, dass ich demnächst öfter mal wieder dabei bin.
Ich freue mich. Alles klar. Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Bis bald.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
So, und damit schnaufen wir ein bisschen durch und beginnen unseren nächsten Film mit der passenden Musik aus Manhattan, Melodrama. Ein Klassiker.
No, talk.
No, I don't want to talk. Let's make noise.
Ja, das war Musik von dem Film Manhattan Melodrama von W.S. Van Dyke und George Cukor aus dem Jahr 1934. Und das gibt uns quasi hier die Vorlage für einen weiteren unserer
Filmstarts der Woche.
Ja, und vielleicht auch so der geheime, stille Filmstart von uns der Woche auf jeden Fall. Und es ist ein neuer Film, schon wieder muss man sagen, von Richard Linklater.
Wie kommt das, dass der jetzt so produktiv ist gerade? Nicht 10 Jahre braucht.
Es hatte sich ein bisschen aufgestaut, muss man sagen. Also Nouvelle Vague lief dieses Jahr in Cannes und Blue Moon lief letztes Jahr auf der Berlinale. Das heißt, warum diese beiden Filme jetzt in diesem Monat ins Kino kommen, das wissen nur die Verleiher.
Blue Moon wegen Oscar, gehe ich von aus.
Okay, um das vielleicht irgendwie noch den Buzz mitzunehmen, klar, das mag sein, aber klar, der März ist vielleicht auch irgendwie hier ein guter Monat für den Film, der echt eine durch und durch Tragikkomödie ist halt wirklich. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Total. Richard Rodgers und Lawrence Hart waren zwischen 1990 und den frühen 1940er Jahren das Traumpaar der Musik am Broadway, der Inszenierung halt auch, haben. Ja, auf der einen Seite hat Hart die cleveren Texte geschrieben, Rodgers die unvergesslichen Melodien komponiert. Aus ihrer Feder stammen Evergreens wie My Funny Valentine und eben das gerade gehörte Blue Moon. Und es gab zahlreiche Musical-Erfolge. Insgesamt schrieben sie über 500 Songs. Diese kreative Partnerschaft ist am Ende an dem Punkt, wo wir jetzt einsteigen in die Geschichte, in die Verfilmung der letzten Wochen, Monate quasi von Lawrence Hart.
Genau, beziehungsweise hauptsächlich einem Abend, nämlich der Premiere von Oklahoma.
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen, ja, sehr wichtig. Und das ist nämlich das erste große Rodgers and Hammersmith Musical, wie man, wenn man sich mit eben so Kulturgeschichte beschäftigt weiß. Und das ist das Duo, das heute mehr in Erinnerung geblieben ist als Rodgers und Hart. Und wir erleben sozusagen den Wechsel von kreativen Partnern aus der Perspektive von Lawrence Hart, der die 40 überschritten hat, wird kahl, ist klein, trinkt viel Alkohol und man merkt so ein bisschen, dass er zwar noch so den Funken hat und charismatisch auftritt, aber irgendwo auch so ein bisschen darunter die Verzweiflung bei ihm wartet. Und wir sind hauptsächlich im Sardis, das ist halt eine Bar in New York, wo so berühmte Karikaturen an den Wänden hängen. Und wir bekommen, glaube ich, hier auch mehr so die Karikaturversion von Figuren. Also wir kriegen die überhöhte, zugespitzte Version von historischen Figuren und Typen. Und die interagieren dort am Abend in dieser Bar miteinander und spielen die ganzen Unsicherheiten und Eitelkeiten und Selbstwahrnehmungen der Kulturszene aus.
Ja, er sitzt da an der Bar gemeinsam mit dem Bartender Eddie und dem Pianisten Morty Rifkin, der so ein bisschen, also auch vielleicht ein bisschen was von dem Star-Ruhm abkriegen will und auch so ein bisschen versucht, seine eigene Karriere zu kickstarten.
Genau, und halt 1943, Soldat auf Heimaturlaub, der da das Piano spielt, so für so einen Gig und er ist praktisch, also Lawrence Hart ist der erste Gast in der Bar und kommt da rein, dann folgen halt diese ganzen Premierengäste und die Party, weil er eben früher abgehauen ist bei dem Stück, weil er den Applaus nicht hören wollte.
Er will vom Alkohol loskommen, das merkt man auch. Ja. Er bestellt trotzdem, um es zu bewundern, das Ensemble auf der Theke. Und redet. Also Lawrence Hart redet wirklich in einer Tour, bis man schwindelig ist.
Ist genau. Wunderbar. Man merkt, es ist jemand, der auch durchs Geschichtenerzählen lebt, ein Mann des Wortes. Und
das ist mit einem großen, nach außen dargestellten Selbstbewusstsein einfach. Ja. Ne?
Genau, struggelt aber auch gleichzeitig mit Queerness, während er behauptet, dass es für ihn gar kein Problem darstelle und man ja sowieso als Schriftsteller müsse man bisexuell sein und alles bewundern und alle Schönheit, aber.
Ja, zumal Elizabeth, ne? Elizabeth, seine große angebetete Elizabeth, von der er halt auch den ganzen Abend überredet, von seinen Hoffnungen, von seinen Chancen, seinen Avancen, die er ihr macht. Ja. Und ja, auch das ist, wie so vieles eigentlich von dem, was Lawrence Hart sich zurechtlegt, halt eben ein Figment seiner Imagination quasi, ne? Also,
eine Hoffnung, es könnte besser werden. Und vielleicht gibt es auch irgendwo eine Welt, wo er Dinge hinkriegt, aber ja, sie ist halt einfach eine 20 Jahre jüngere, also mindestens 20 Jahre jüngere College-Studentin, die er ja so als Muse behandelt. Und sie ist okay damit, seine Muse zu sein und ihm ihre Geschichten zu erzählen, aber ist halt nicht so wirklich daran interessiert, an seiner Gefühlswelt. Und für sie gibt er den Zuhörer, während er sonst halt der ist, der durchgehend redet.
Und da müssen wir halt wirklich mal ganz klar sagen, so wie Ethan Hawke das spielt, ist einfach zum Niederknien. Also mit einem Werf, mit einer Spielfreude, mit einer Leidenschaft, die er damit reinwirft, und auf der anderen Seite halt eben aber auch mit einer Leidenschaft, sich in die Figur auch hineinzuversetzen, ne, des Lawrence Hart. Also wir wissen schon von Anfang an, dass es nicht gut ausgeht, weil wir sehen ihn zusammenbrechen in einer dunklen Gasse und dann kommt die Meldung quasi, dass er verstorben ist, und dann blicken wir halt eben ein paar Monate zurück zu diesem schicksalhaften Abend. Aber er ist wirklich so, nicht nur Center of Attention so, sondern einfach ja, der den Film trägt und schultert.
Ja, auf jeden Fall. Und Stuntcasting gleichzeitig, weil Ethan Hawke ist 1,80 groß und er spielt in diesem Film einen Mann, der 1,50 ist.
Das ist toll, wie sie das gemacht haben, wirklich.
Ja, das ist halt, also, du würdest mit Cinemas vergleichen, sie machen das, weil es geht. Das ist halt einfach so Fingerübungen, Stunts, dass sie eben da mit Forced Perspective und übergroßen Möbeln und Löchern im Boden und allem, allen möglichen Tricks auffahren, damit eben ein großer Schauspieler einen kleinen Mann spielen kann. Und es funktioniert auch. Und ja, wie gesagt, er spielt es so gut, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen möchte, dass sie wen anders hätten nehmen können. Aber wenn sie nicht so committed wären, dass Ethan Hawke den spielen muss, wäre das alles einfacher gegangen. Vielleicht wäre es dadurch eben ein weniger guter Film geworden, weil eben das zwingt einen ja auch dazu, wirklich jede Einstellung sehr, sehr bewusst zu komponieren. Und ja, eben sehr deliberate Kameraarbeit und Perspektiven und Winkel und Blocking. Und das merkt man dem Film halt an. Es ist ein Film, der an einem Set spielt im ganz Wesentlichen, aber eben das auch wirklich ausnutzt, um eben ja diese Geschichte, die Verhältnisse zu den Figuren untereinander zu erzählen und immer wieder auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie klein dieser Mann ist, den Ethan Hawke spielt und wie clever folgerichtig ihre Tricks. Also das ist schon ein Film, der auch angibt, aber das passt eben auch zu Lawrence Hart, dass er halt einen unnötig exaltierten Film bekommt, so wie ich die Figur in diesem Film jetzt kennengelernt habe. Hm.
Ja, Linklater hat wohl gesagt, dass er den Film schon lange machen wollte, also die Geschichte schon lange erzählen wollte, aber so lange gewartet hat, bis Ethan Hawke das richtige Alter hat.
Ja.
Ich meine, wir kennen die Leidenschaft und die Hingabe von Richard Linklater und die Geduld, die er immer wieder an den Tag legt, ne? Nicht zuletzt bei Boyhood, wo er dann eben über 10 Jahre lang immer wieder gedreht hat. Also das wissen wir, dass er da auch dahinter bleibt und die Wahl war die absolut richtige auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht ist es halt auch ein bisschen, dass er auch so ein Musenverhältnis zu Ethan Hawke hat, dass er eben so in dem Schauspieler speziell was sieht und jetzt mit dem, er möchte das Projekt mit dem machen, konnte sich gar nicht anders vorstellen und damit auch wieder Dinge verstehen kann, die halt Lawrence Hart in diesem Film fühlt, wie er halt mit seinem Umfeld umgeht und ja.
Wie ja, das gesamte Casting auch wirklich exquisit ist hier, Bobby Cannavale als Eddie an der Bar ist großartig, Andrew Scott ist eben sein kreativer Partner, Richard Rogers. Wir haben Margaret Qualley als Elizabeth und ja, einfach toll, ein tolles Ensemble, was ja hier wirklich auch sehr theaterhaft einfach in diesem einen Ort spielt.
Ja, und auch wirklich sehr, sehr gute Ausstattung. Mhm. Also man merkt die 40er Jahre hier und auch in der Sprache kommt es rüber. Also sie reden halt in kulturellen Referenzen und zitieren sich gegenseitig Casablanca, was gerade eben ein Kinohit ist und zitieren Lieder und all das. Also es ist ein Film, der eben absichtlich seine Zeit da sehr präsent macht und ja, Leute in, glaube ich, den kulturellen Referenzen ihrer Zeit sprechen lässt und auch in der Tiefe, wie eben so halt Theaternerds das machen würden und dann das nicht für die Zuschauenden, die vielleicht jetzt nicht so ein großes Interesse an speziell diesem Geschichtsausschnitt haben, anpasst, sondern eben dann im Zweifel lieber eine Anspielung macht, die Leute nicht verstehen, weil es eben in der Dynamik auch nicht so viel ausmacht, ob man jede Anspielung versteht, weil man versteht, dass die Figuren gerade welche machen.
Ja, und das ist eben auch hier die Kunst von Robert Kaplow, mit dem Richard Linklater bereits für Ich und Orson Welles zusammengearbeitet hatte 2008. Mhm. Und der hier das Drehbuch geschrieben hat jetzt von Blue Moon und Biografie adaptiert hat auf eine wirklich sehr kongeniale Art und Weise, muss man sagen. Also großartige Dialoge.
Ja, wirklich.
Wahnsinn. fantastisch vorgetragen von einem tollen Ensemble. Also ich bin auch restlos begeistert. Zweimal gesehen, also auf der Berlinale vor einem Jahr quasi und dann jetzt vor kurzem nochmal. Und man ist schwindelig danach. Es ist schon echt auch ein fordernder Film, so aufgrund seiner hohen Dialogdichte. Aber es ist wirklich auch einer, wo es sich lohnt.
Genau. Und sieht auch wirklich gut aus. Also man kann da von der Beleuchtung und so auch einiges noch mitnehmen, wenn man den sich in einem größeren Rahmen ansieht, ist jetzt, auch wenn es um Musical geht, kein Musicalfilm, aber es gibt immer wieder Gesangsmomente und dergleichen. Also da wird viel gemacht und ja, Ethan Hawke kann auch okay singen, merkt man dann.
Ja, genau. Also da bricht jetzt nicht mal plötzlich immer irgendwie ins Gesang aus. Ja. Und wie gesagt, wie du schon sagst, ist halt kein Musical in dem Sinne, aber es gibt immer mal wieder Songs auf jeden Fall, die hier natürlich dann wiedergegeben werden und die uns allen bekannt sind als Evergreens und die eben aus der textlichen Feder von Lawrence Hart und der musikalischen von Richard Rogers stammen. Ja. Auch trotzdem eine gute Ergänzung, wenn ihr Nouvelle Vague schon gesehen habt. Also eher, mehr Richard Linklater ist immer gut in jedem Fall. Schaut ihn euch an, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Der Herzensfilm der Woche, Blue Moon. Und wir hören natürlich auch, ich habe die Gelegenheit natürlich nochmal genutzt, hier My Funny Valentine aufzulegen, Chet Baker.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Und das kann natürlich nur bedeuten, dass wir beim Horrorfilm der Woche angekommen sind. Unsere schöne kleine Rubrik, die wir hier gerne immer wieder bespielen. Und in dieser Woche mit einem Film, der den programmatischen Titel They Will Kill You
trägt. Richtig.
Ja, genau. Richtig, ja. Da fällt dem Robert glatt das Handy aus der Hand.
Also erschrocken bin ich.
Womit haben wir es denn hier zu tun?
Ein unterhaltsamer Film. Also ich hatte erst, ich sage mir mal vorweg, ich habe keinen Bock gehabt, den zu gucken, ja. Aber ich habe es fürs Team gemacht und habe mich dann gefreut, dass ich es getan habe, denn der war sehr, sehr unterhaltsam. Also ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit im Vergleich zu dem, was ich gestern geguckt habe.
Okay, genau. Also
erzähl mal, um was geht's denn, Robert?
Yeah, Will Kill You ist das englischsprachige Debüt eines russischen Regisseurs, Kirill Sokolov, der hier einen actiongeladenen Survival-Retro-Movie im Charme der 70er gemacht hat, wie ihn Tarantino hätte auch machen fast können.
Ja.
So, ne? So ein bisschen so angereizt. Wir haben hier in der Hauptrolle haben wir unsere Berlinerin Sassi Beetz, ne, die gerade auch sehr viel präsent ist. Ich wollte noch den anderen Film mit Sam Rockwell nachholen. Da spielt sie ja auch mit. Sie ist ja gerade gleichzeitig mit zwei Filmen im Kino sozusagen.
Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Ja, genau. Und bei Joker war sie eben auch dabei und Deadpool 2. Also hat eine beachtliche Karriere. Willst du was?
Nö, ich nickte einfach.
Achso, ich dachte, du hast Infos.
Ich wertschätze ihr Werk.
Ja, und okay. Ich muss sagen, ich sehe sie auch immer wieder gern. Das ist eine süße Maus.
Ja, und sie kommt in ein Hotel und beginnt das gleich mit der Rückblende am Anfang.
Na, es geht erstmal wird uns erzählt, dass sie eine Schwester hat und einen gewalttätigen Vater.
Die Rückblende beginnt, genau, das ist der Beginn des Films, sieht man, weil später kommen dann immer noch welche, beginnt in der Vergangenheit, wo sie mit ihrer Schwester vom gewalttätigen Vater flüchtet und das funktioniert nicht so besonders gut, sodass sie nur flüchten kann und ihre kleine Schwester zurückbleibt bei dem Typen. Und dann gibt es irgendwie so ein
Naja, sie versucht ihn eigentlich zu erschießen und dadurch gelandet sie im
Gefängnis.
Das wollte
ich jetzt nicht erzählen.
Naja, ach so, ja, klar. Sie landet im Gefängnis. Naja, es muss schon einen Grund geben.
Ja,
ne?
Also ja, und deswegen, genau, sie landet im Gefängnis, weil sie versucht, ihn zu erschießen. Genau.
Notwehr.
Und deswegen gibt es dann so einen Schnitt auf viele Jahre, 10 Jahre später so ungefähr, 10 Jahre. Ne? Und steht vor dem Virtual, ein riesengroßes Hotel, was ist ein Hotel, oder?
Naja, ich glaube, es ist ein Appartementhaus.
Appartementhaus, das ist schon sehr...
Mit Rezeption.
Special. Und fängt dort an, also sie stellt sich vor als neue Dienstbotin und will da anfangen. Begrüßt wird sie von Lilith, gespielt von Patricia Arquette. Ne? Und ja, und lernt erstmal die ersten Hausbewohner so kennen da unten, so richtig und so aufgeteilt, so reiche Leute irgendwie. Und dann wird sie durch diese Räume geführt, durch die Gänge sozusagen. Und man merkt das alles irgendwie ein bisschen schräg. Und als würde man eine Zeitreise machen, als wäre man hier irgendwie in den 70ern, 80ern oder so. Da ist alles so speziell. Die Hausmädchen, die haben ja auch alle so eine ältere, klassische so Uniform, also diese Kleider da an und so weiter. Und ja, es geht aber dann ratzfatz. Sie duscht sich. Und das sage ich deswegen, weil dann kommt heißer Dampf und man sieht auf dem Spiegel, wie da hat jemand den Filmtitel draufgeschrieben, komischerweise. They Will Kill You. Mhm. Und das wird dann so langsam sichtbar. Und,
als Warnung.
So als Warnung. Das Witzige, das kann man schon sagen, ja, sie sieht es nicht, weil sie, woraus sie rauskommt, ist schon so drauf. Sie guckt da so hin, wischt sie drüber, weil sie ihr Gesicht sehen will. Und so ein bisschen, dass wir als Zuschauer haben es dann gesehen. Mhm. Für uns ist auch die Titeleinblendung, also das ist auch sehr kreativ gut eingebracht. Ja, und dann hört sie irgendwelche Geräusche hinter den Schränken, hinter den Türen nachts. Und sie hat schon, also ist schon vorbereitet, weil sie ist wegen einer gewissen Sache auch da. Das will ich noch nicht so, oder?
Warum naja, sie will ihre Schwester quasi. Achso,
das willst du schon verraten. Na gut, naja, weil es kommt ja später erst raus, dass sie deswegen da ist. Sie
kommt überhaupt nicht später raus. Sie ist da, weil sie...
Ja, das kommt später in den Rückblicken raus. Naja.
So geheimnisvoll muss es nur auch nicht lassen.
Ja, okay. Also ihre Schwester ist scheinbar dort irgendwo verschwunden, dort reingegangen, kam nicht wieder raus. Und durch einen Privatdetektiv ist sie da reingekommen. Sie hat natürlich auch die Identität von einer anderen Person angenommen. Das kann man schon erahnen, dass sie, wenn sie empfangen wird, wird auch gesagt, sie klang am Telefon ganz anders. Da weiß man schon...
Ja, sie will der ganzen Sache, weil da gehen scheinbar komische Sachen ab, auf den Grund gehen.
Genau.
Und der Zuschauer kriegt das auch, was ich dem Film hoch anrechne. Man wird in die Handlung reingeworfen und das ist von Sekunde 1 bis zum Schluss spannend und gut erzählt. Du langweilst dich nicht, es geht Schlag auf Schlag. Da kommen welche, die kriegen aufs Maul. Und das sieht man ja auch im Trailer, dass die sich durch dieses Haus da ein bisschen durchboxt und...
Genau. Es wird viel Splatter, es gibt irre Kamerafahrten mit richtigen krassen Drehungen, so schnelle Ranzooms, wo man erstmal witzigerweise Tarantino im Kopf hat, aber feststellt, nee, das hat er ja vom Asia-Kino, ne? Das ist eigentlich so dieses Dings, dieses zack, Ranzoom ans Gesicht und dann so Kameradrehung, dann ist die Ästhetik auch so ein bisschen grisselig, die Farben so ein bisschen wirklich oldschoolig, so 80er-Jahre-filmmäßig. Und dann hat auch so Sinti-Retro-Mucke, richtig?
Richtig coole Mucke.
So richtig, so was so halt eben so alles passend einfach. Ja. Das einfach so ein bisschen, und dann halt mit diesen geilen Action-Moves, die manchmal wirklich komplett auch ohne Schnitt gefilmt sind, wenn sie dann Kämpfe sind, die einfach wirklich gut choreografiert sind, wo man sieht, dass Sassi Bates auch das macht, was auch ziemlich beeindruckend ist. Und ja, und dann gibt es immer Geheimnis für Geheimnis so ein bisschen gelüftet vom Haus. Und wenn sie wieder jemanden trifft und dann gibt es irgendwie eine Background-Story und dann gibt es dann immer so einen Schnitt, dann gibt es eine Einblendung und dann gibt es immer so einen Rückblick zu der Person oder zu dem, was passiert ist. Wo ich dann meiner Meinung war, bei dem Film hat das manchmal so ein bisschen angefühlt, als würde er jetzt auf die Bremse treten. Weil du warst gerade so in der Action drin, es war groß was los und dann gibt es so diese Erzählung.
Ja, aber also, die war ja trotzdem spannend, weil du was Neues erfahren hast.
Die war spannend, aber es war so ein bisschen... weil wenn ich, das Flo hat schon gesagt, viele haben den Film mit The Raid verglichen,
ja,
aber da kämpft er sich ja durchweg durch, da gibt es ja keine Rückblende.
Nee, das ist The Raid ist sehr bei der Person die ganze Zeit. Ja.
Genau.
Auch hier aber, an der Stelle eine Empfehlung, guckt The Raid.
Ja, aber trotzdem, diese Action-Splatter-Einlagen, der hat eine FSK 16, aber es sind übertriebene Einlagen und richtig praktische, viele praktische Effekte und so richtig schöne witzige Effekte. Wenn in der Kopf abgeschlagen wird, da sprüht so richtig, da sprüht so richtig das Blut raus, dass man richtig sieht, das ist unecht. Aber so richtig, so absicht, also richtig so fontänemäßig, wie bei, bei Tarantino, wo das macht, wo es so zischt und rauspustet. Mhm. Der will nicht mit Ekel arbeiten oder so, einfach nur mit Fun. Der macht keine Ekel-Splatter-Sachen, die sind einfach spaßig und ein bisschen übertrieben, dass man da einfach nur Fun haben kann und nicht einfach so, nicht auf Ekel oder so. Mhm.
Nach dem, was man jetzt bisher gelesen hat, der bessere Ready or Not 2?
Nach Ready or Not 2 kommt ja noch, wissen wir ja nicht.
Ich weiß, aber die Kritiken sind da einfach ziemlich schlecht gewesen.
Das würde ich mir dann auch rein angucken und dann einen Vergleich ziehen.
Vergleich, ja.
Na, also ich dachte auch so, der Trailer, das klingt doch wie Ready or Not 2, was ist denn das jetzt? Und ich hatte wirklich eine gute Zeit. Da sind wirklich lustige, also es ist ja auch mit Augenzwinkern die ganze Zeit, das sind richtig gute Gags. Das Kino hat auch wirklich sehr gelacht, weil es einfach... spaßig war und mit dem Augenzwinkern und wie du sagst, gute Effekte.
Und nach hinten dreht er so richtig ins, also wir haben, das heißt das Virtual, das gibt es seit hunderten Jahren, hier gibt es was Übernatürliches, der dreht übernatürlich nach hinten noch ein bisschen weit ab.
Okay.
Also der macht eine Sache nach hinten auf und es wird zwischendurch auch erzählt und dann macht er ein bisschen richtig over the top, aber einfach, weil der Film nimmt sich einfach gar nicht ernst in gewissen Sachen und macht einfach nur Laune und Unterhaltung groß. Ja, ich fand auch kurzweilig ganz gut. Ich hätte ein bisschen mehr Substanz gewollt, finde ich, aber einfach für das kurze Ding schnell viel Action. Ja.
Also wer eine gute Zeit will, ich fand den von, gut, ich habe nur 3 Filme die Woche gesehen, aber ich fand den im Vergleich zu Shelter actiongeladener humorvoller, spannender, spaßiger. Ich hatte eine viel bessere Zeit. Da flutscht euch das Popcorn nur vor Spannung in den Mund.
Ja, und neben Patricia Arquette ist tatsächlich noch Heather Graham zu sehen. Und ich dachte, der Typ kommt mir bekannt vor, aber er war halt nicht blond, es war Tom Felton.
Mhm. Na, ne? Blond war er trotzdem.
Ja, aber nicht ganz aschblond.
Nicht blond, ne?
Ja.
Nicht
ja, aber das war Tom Felton, haben wir mal hier zu sehen. Ja, also lustige, coole Zusammenspiel mit und technisch und bildkameramäßig, nicht technisch, das ist das, was der Film hier auskostet.
Und der Film ist immer für eine Überraschung gut, finde ich.
Dann gebt euch die Überraschung in den Multiplex-Kinos zu sehen ab dieser Woche. They Will Kill You. Vielen Dank euch.
Bitte.
Filmriss, Filmquiz.
Nee, waren wir ja gar nicht. Wo ist denn hier eigentlich das Musikbett hin? Hatten wir nicht mal ein Musikbett irgendwann?
Dann singen wir halt was.
Das läuft doch eigentlich. Warum läuft es jetzt nicht mehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Hier läuft
irgendwas
nichts
ist
mehr.
Komisch. Also irgendwas läuft hier falsch.
Oh mein Gott, das
irgendwas
ist ja
läuft
mysterious.
In die falsche Richtung. Gut,
das ist ja immer natürlich.
Wir kommen nun zu etwas anderem. Und zwar zu einem weiteren Film, liebe Jasmin, der dich sehr begeistert hat. Kalle Malaga. Was ist denn das?
Genau, Kalle Malaga ist ein Film über eine clevere Großmutter, die in Tangier, in Marokko lebt und dort schon, seit es die Interzone war, ist da geboren, sozusagen Kind von Leuten, die aus Spanien damals vor dem Frankofaschismus geflohen sind. Das ist, kriegt man so am Anfang als Einblende mit, was die Geschichte ist. Und sie ist jetzt gut über 70, lebt da in ihrer Wohnung seit 40 Jahren und plötzlich kommt ihre Tochter und sagt, bei mir in Madrid läuft es nicht gut. Ich muss die Wohnung verkaufen, die ihr halt gehört, weil sie die geerbt hat. Mhm. Und wirft dann sozusagen ihre eigene Mutter aus der Wohnung, schickt sie ins spanischsprachige Altenheim. Und die Oma Maria Angeles hat dann keine Lust darauf und geht aus dem Altenheim direkt wieder raus, zieht ihre alte, sozusagen als Hausbesetzerin ihre eigene Wohnung wieder ein und beginnt dann so zu hasseln, dass sie irgendwie erstmal das Geld kriegt, um ihre ganzen Möbel zurückzukaufen, um sich dann zu überlegen, wie sie ihre Wohnung zurückbekommt und lernt dabei den Antiquitätenhändler Absalam kennen und auch schätzen. Also am Anfang hält sie den halt für den totalen Arschgeier, der ihr ihre Wohnung weggenommen hat, also ihre Einrichtung weggenommen hat, aber über die Zeit verlieben sie sich auch und beginnen durchaus auch eine intimere Beziehung, wo wir auch eine Sexszene sehen zwischen Leuten gut über 70, was fast so überraschend ist, wie was in Pillion passiert. Und ihre beste Freundin ist eine Nonne mit Schweigegelübde, zu der sie immer hingeht und ihre Geschichten erzählt. Und es gibt da halt auch eine Szene, wo sie der Nonne expliziteste Sexdetails erzählt. Und da die halt Schweigegelübde hat, muss die Darstellerin der Nonne sozusagen alle Reaktionen und dem Gesichtsausdruck machen, was die sehr gut macht mit geschauspielert. Also man merkt die ganze Zeit, was diese Nonne denkt und wie sie halt so drauf ist, ohne dass es halt eine Sprechrolle ist und dennoch sehr zentral. Und ist halt ein Film, wo es darum geht, dass auch Leute im Alter eine gefundene Familie haben können und Dinge, die ihnen wichtig sind. Und wenn sich ihre Kinder entfremdet haben, dass sie da nicht die Verantwortung haben, alles für die aufzugeben und wie halt auch Gegenstände und Erlebnisse und Erinnerungen einen ausmachen und was da wichtig ist und wie man da auch spät im Leben seine Prioritäten setzen kann, dass man eben noch was Neues erlebt und eben halt so ein bisschen den so einen leichten Gaunercharme haben viele der Figuren, weil es eben ist halt Tangier, die Interzone war,
Interzone bedeutet jetzt.
Das war ein internationales Gebiet, wo halt dann viele Leute, die halt so halbweltmäßig waren, hingekommen sind, um zum Beispiel nicht von den diktatorischen Regime ihrer Heimat verfolgt zu werden oder Homosexualität auszuleben oder auch internationalen Drogenhandel zu betreiben. Also ist halt sozusagen die Geschichte, aus der diese Figur kommt. Sie wird auch als ein Kind der Kaspar beschrieben, also des großen Marktviertels da. Und sozusagen, dass sie halt noch dieses, so ein bisschen das Gaunerige hat sie noch in sich, auch wenn es halt jetzt viele Jahrzehnte später ist und Tangier auch eine andere Stadt und sie dann vielleicht statt irgendwelchen Untergrundpartys Fußball Public Viewings organisiert, aber sie ist die Bier am Start hat und das ist
klingt alles cool und verrückt.
Ja, genau, schön. Und unterhaltsame, clevere Oma kann man sich gut ansehen. Carmen Maurer spielt die, hat ja auch schon
tolle Schauspielerin.
Durchaus, die auch selber auf die 80 zugeht jetzt und
wirklich auch nochmal ein Denkmal für sie quasi als Schauspielerin.
Aber ne? Genre so Komödie?
Ja.
Ja. Ja. Cool.
Klingt cool. Super.
Also echt, ja. Kann ich angegeben hier. Drama, Story. Romanze steht hier.
Ja, auch das. Drama, Romanze, Komödie, Figurenfilm. Gut schön. Gemacht und guter Schauplatz, den man selten sieht und schön dargestellt. Man fühlt sich auch da, als würde man eben diesen Ort besser verstehen, nachdem man den Film gesehen hat.
Das ist immer schön. Hat den Publikumspreis gewonnen in Venedig. Der Film von Mariam Tuzani, ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. So, und damit haben wir noch einen weiteren Film gesehen. Es bleibt dabei, es sind wirklich viele Filme, die starten und einer davon wird hoffentlich nicht zu sehr untergehen. Falls ihr ihn diese Woche nicht schafft, habt ihr die nächsten Wochen auch nochmal die Gelegenheit. Er wird dann nochmal nachgespielt, aber du hast ihn schon gesehen, Flo. Es geht nach Thailand. Ich hätte ihn wirklich gern gesehen. Das thailändische Kino immer wieder spannend. Apichatpong Werasethakul ist ja beispielsweise einer meiner Lieblinge. Habt ihr vielleicht auch letztlich erst gehört hier bei Reasonably Unhinged. Da hat nämlich der Heiner Onkel Bun Mi vorgestellt. Und jetzt gibt es aber was anderes, nicht von Apichatpong, A Useful Ghost.
Jetzt gibt es was von Ratchaphum Bun Bun Cha Choke. Genau, Useful Ghost ist ein Geisterfilm irgendwie. Es geht um einen Mann, der einen Staubsauger gekauft hat und er ist alleine zu Hause. Er ist schwul und er wünscht sich auch dringend einen Partner und auf einmal nachts hustet dieser Staubsauger und er denkt, das kommt vom Staub, weil da sind auch schon viele Leute in dieser Gesellschaft irgendwie an diesem Staub gestorben, der da gemacht wird, während Robert Krach macht, an dem Staub eben gestorben, der da irgendwie durch Umbauarbeiten und sonstiges die Leute belastet, den saugt er halt weg mit diesem neuen Staubsauger und irgendwie nachts hustet es und er ist eigentlich alleine und er fragt sich, was da los ist und dann liegt auch der Staub wieder vor dem Staubsauger und dann ist dieser, hat der Staubsauger wohl gehustet und dann stellt sich heraus, dass es da in dieser Welt eben Geister gibt, die Besitz ergreifen können von Gegenständen. Und dann kommt einer, der angeblich von der Firma ist, die den Staubsauger hergestellt hat, nachdem er angerufen hat, um den zu reparieren. Und der erzählt ihm dann die Geschichte, was in dieser Firma passiert ist, in der Staubsauger hergestellt wurde. Und dann kriegen wir eigentlich auch einen sehr großen Rückblick und kriegen da ganz viel erzählt zu dieser Firma. Und dass da eben der eine Mitarbeiter, Tok, umgebracht, also gestorben ist und das dann irgendwie vertuscht werden sollte, bla bla bla. Und dann vor allen Dingen auch die Geschichte von dem Sohn der Chefin der Firma und seiner Frau, die nämlich auch gestorben ist und die dann in einen Staubsauger reingegangen ist. Und dann gibt es da so wunderbare Szenen, wie eben dieser Mann, Marge, auf einem Bett liegt und mit einem Staubsauger kuschelt, weil in dem Staubsauger ist seine Frau drin. Und wenn er das anguckt, sieht er immer nur seine Frau, also das sehen wir auch im Film, aber die ist halt in einem Staubsauger drin. Und das klingt unfassbar absurd, ist es irgendwie auch, aber es ist großartig, wie ernst der Film das auch nimmt, weil, also klar, die Leute machen auch irgendwie, nicht direkt Witze, aber die hadern auch mit dieser Situation, weil das ja schon sehr ungewöhnlich ist, aber es wird nie in Frage gestellt, dass das stimmt. Vor allen Dingen, weil der Staubsauger irgendwann auch anfängt zu reden und einfach halt, weil es halt ein technischer Staubsauger ist, der so eine Roboterstimme dann hat, auch sagt, ich bin Nam und ich bin hier drin, lasst mich doch mit meinem Mann zusammen sein. Und darum geht es dann, was da alles passiert, was da alles Phase ist. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ich hatte von dem Film, ich habe ihn auch nur gesehen, weil ich jetzt auch schon Vorschusslorbeeren gehört hatte. Ich hatte mitbekommen, wie Leute, der lief, glaube ich, auch schon auf dem Fantasy Filmfest oder irgendwie auf Festivals eben. Und da waren dann doch genügend Leute sehr begeistert. Und ja, das ist ein sehr süßer, auch romantischer Film. Für meinen Geschmack, für mich hat er sich in der Mitte ein bisschen gezogen. Ich hatte das Gefühl, dass er am Anfang relativ viel ging und er dann hart auf die Bremse tritt und es dann doch ein bisschen zieht mit den 130 Minuten Laufzeit. Aber ich finde, es ist definitiv ein Blick wert und lohnt sich, gesehen zu werden und macht auch durchaus Freude und erzählt da auch süße Geschichten und ja, hat einfach auch absurde, komische Bilder auch, wenn irgendwelche Leute halt eben mit Staubsaugern reden oder irgendwie mit Staubsaugern rumknutschen oder sowas.
Also ich als ehemaliger Staubsaugerverkäufer bin da sehr interessiert dran und sehr gespannt.
Na dann, hast du jetzt die Möglichkeit. Der Film hat die Woche der Kritik gewonnen in Cannes, die Semaine de la Critique. Da war er schon zu sehen und ist jetzt bei uns zu sehen in den Kinos. Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Ja, schaut kann ihn man, euch an.
Ja, würde ich auch sagen, ist der Underground-Tipp dann.
Lasst euch ins Kino reinsaugen.
Herrlich. Ja, dann sind wir damit durch. Mit den Filmstarts in dieser Woche haben noch zwei auf der Liste hier, die wir nicht sehen konnten. Ein Dokumentarfilm mit Hassan in Gaza, der ab dieser Woche zu sehen ist in den Kinos. Und dann haben wir noch einen kleinen deutschen Independent-Film zu sehen, Wovon sollen wir träumen? Hier geht es um Knast. Ja, und der Film ist auch ganz frisch in den Kinos. Damit kommen wir auf die Zielgerade und bevor wir hier zum Filmriss Filmquiz kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu den Filmen, die jetzt auf DVD und Blu-ray erschienen sind, die wir natürlich auch in der Verlosung haben für unser Filmquiz. Da wäre zunächst einmal Silent Night, Deadly Night. Hatte den jetzt einer nachgeholt? Ist irgendwie von den Terrifier-Produzenten.
Ja, von den Produzenten, das hatte ich mitbekommen, ist eine Fortsetzung slash Remake von so einem, ich glaube, aus den 80ern. Ich
kenne das Original.
Ja, genau. Ja. Kann man wohl machen, wenn man möchte.
Horror an Weihnachten.
Horror an Weihnachten, genau, finde ich.
Genau, okay. Und jetzt zu Ostern. Passend zu Ostern. Genau, warum nicht? So. Genau, also Silent Night, Deadly Night könnt ihr jetzt nachholen. Gibt es als DVD, Blu-ray und dann haben wir auch noch einen Amazon Prime Code. Und, liebe Aki, gib der Aki doch nochmal ein Mikrofon, bitte. Nochmal 5 bis 10 lobende Worte für Rental Family.
Oh, der kommt wohl jetzt auf DVD raus. Oh, wie toll, Leute, holt euch diese DVD, denn das ist ein so schöner Film. Ich habe es vorausgesagt, dass ich nicht glaube, dass es jemand noch in die Top 10 so krass schafft wie der. Der ist bis jetzt immer noch auf Platz 1. Es ist ein herzerwärmender Film über Brendan Fraser. Naja, nicht über Brendan Fraser, aber Brendan Fraser spielt den Hauptcharakter, der in Japan für Leute quasi Rollen übernimmt. Also entweder Ehemann und Trauergast oder Vater eben. Und es ist ein herzerwärmender Film. Er ist so lustig. Es ist Culture Clash. Er macht Spaß. Er ist fürs Herz. Er ist für die Seele. Er macht euch einfach danach zu einem besseren Menschen. Holt euch die DVD und schaut euch diesen Film an. Er ist wunderbar.
Ja, zu haben jetzt als DVD Blu-ray bei Disney Plus ist er auch schon. Rental Family kann ich also auch auf jeden Fall sehr empfehlen. War wirklich sehr, sehr schön und Brendan Fraser ist toll. Das und mehr gibt's zu gewinnen hier beim Filmriss Filmquiz und ich sag einfach mal.
Wir wollen meinen Hund!
Kein Grund, gleich Alarm zu schlagen!
Alles unter Kontrolle.
Lilo, wer war das?
Oh gut, mein Hund hat die Kettensäge gefunden.
Lilo, leg nicht auf!
Genau, wir kommen jetzt hierzu.
Filmriss, Filmquiz.
Das Kettensägenmassaker. Letzte Woche gab es Aufbruch zum Mond, First Man, Ryan Gosling in Space und in dieser Woche das hier.
Ich kann Hänsel nicht aufstehen.
Das wissen wir, Mann. Mit seinem scheiß Kickboard kommt er sich ganz cool vor.
Und dann auch, wie er sich die Haare kämmt.
Sagtest du kämmt? So wie Verzeihung, habt ihr schon mal was von Styling Gill gehört?
Hänsel hat bestimmt schon von Styling Gill gehört. Er ist immerhin Model.
Erde an Brent, ich habe einen Scherz gemacht.
Erde an Mikes, na ist ja irre. Das war mir klar.
Erde an Brent, da bin ich mir gar nicht so sicher. Du hast nämlich gesagt, Hänsel hat bestimmt schon von Styling Gill gehört.
So antwortet man nicht auf einen Scherz. Reingefallen. Trotzdem wusste ich, dass es ein Scherz war. Ich habe ihn nur nicht gleich kapiert.
Erde an Brent.
Könnt ihr mal mit dem Scheiß aufhören? Kann es sein, dass es im Leben vielleicht um ein bisschen mehr geht, als wahnsinnig, 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 wahnsinnig gut auszusehen? Hm? Ich meine, vielleicht sollten wir etwas Sinnvolles mit unserem Leben machen. Ich denke, dann Menschen helfen.
Derek, was denn für Menschen?
Kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht Menschen, die Hilfe brauchen. Aber Models helfen Menschen. Sie sorgen dafür, dass sie mit sich zufrieden sind.
Und sie zeigen ihnen, wie man sich cool anzieht und was es für tolle Haarschnitte
gibt. Genau. Das kann sein.
Ich weiß, was dir hilft, diese wichtigen Probleme auf die Reihe zu kriegen.
Was denn?
Orange Mocha Frappuccino!
Wenn ihr es wisst, dann schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche eine ganze Menge. Und zwar zu Pillion, Freikarten, T-Shirts, den Roman Boxhill von Adam Mars Jones aus dem Albino Verlag. Zu Blue Moon haben wir Freikarten, zu Shelter Freikarten und Wollmützen. Es ist ja wieder kalt geworden. Und zu They Will Kill You gibt es ebenfalls Freikarten, auch zu Horst Schlemmer sucht das Glück. Und da haben wir auch ein paar T-Shirts für euch. Also wir sind zwischen Wollmützen und T-Shirt-Wetter in dieser Woche unterwegs. Wir sind auf alles vorbereitet. So kennt ihr uns, so schätzt ihr uns. Das war Filmriss.
Okay, 3, 2, 1, it's jam.
Der Abspann läuft schon. Lieben Dank, liebe Jasmin, fürs Dabeisein.
Immer gerne.
Schön, mit dir über Film zu reden. Und so viele Gute in dieser Woche. Lieben Dank, lieber Aki.
Adieu.
Danke, Robert.
Wir sehen uns im Kino.
I'll be back. Und danke, Flo.
Jo, tschö mit Ö.
Und das war's von mir. Lars sagt auch tschüss. Oliver ist schon raus. Lisa grüßen wir ganz herzlich und geben ab an die Kollegen hier im Anschluss.
Okay, Simon Rohde, das ist für Filmriss. Schönen Tag wünsche ich.